Also Streuselkuchen war das Thema, ja, bevor Tobi auf Rec gedrückt hat.
Ja, der Streusel ist sehr lecker. Der Streusel ist schon weg, das sehe ich jetzt schon. Ich persönlich finde ihn ja zu trocken, deswegen hole ich immer einen Streusel und einen so eine Fruchtschnitte. Da ist auch so ein bisschen Streusel drauf, aber noch ein bisschen gnatschiger. Ja. Da bin ich ein Fan von.
Entschuldigung.
Gnatschiger. Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, wir kommen hier hin zu einer Aufnahme. Yannick Bakic war beim Friseur. Also der sieht so akkurat wie ein Unteroffizier aus. Also wie du hier allein den Streuselkuchen zerlegst, das ist ja Wahnsinn. Was ist denn los mit dir heute
Morgen? Wann warst du denn bei Balkhausen? Wie viel Uhr heute Morgen?
Ja, kurz vor neun.
Kurz vor neun?
Ja.
Mit dem Rad bist du?
Das größte Problem, ich bin mit dem Rad aus dem Belgischen zu Balkhausen. Riesenschlange davor, das plant man natürlich ein bei Balkhausen. Ja, dann das größte Problem bei denen ist ja, da kannst du nicht mit Karte zahlen. Ne? Und dann haben die auch noch so krumme Preise. 5,56 Euro stand einer vor mir mit 100 Euro. Kann ich damit bezahlen? Sagt die auch noch ja. Also würde ich neben nicht annehmen.
Und haben dann, die den geprüft, ob der echt ist?
Weiß ich nicht.
Weißt du, aber kannst du ja nicht mit Karte zahlen, aber so ein Gerät, wo sie den Schein
durchschieben. Tobi, könntest du jetzt erstmal runterschlucken. Ja, ganz ehrlich. Also.
Das machen wir nicht.
Ist das unangenehm?
Also wirklich am Ohr schon dann irgendwann.
Aber man muss ja mal sagen, wir supporten die Bäckerei Balkhausen seit nunmehr, was ist es, 54 Folgen? Ja. Wie viel haben
wir? 53.
53. 53 Folgen. Ist jetzt mal gut, dass wir den Kuchen selber zahlen.
Ja, also, das hättest du doch sagen können. Ich bin vom Podcast, auch wenn sie mich nicht erkennen mit meiner neuen Frisur, heute Jubiläumsfolge, also da müsste ja wohl was drin sein.
Also
oder?
Du hast auch eine neue Frisur.
Ich?
Nein. Ja, du warst auch. Aber die doch, Damen und Herren...
Du warst letzte Woche beim Friseur.
Ja, ja, ja,
ja, ja. Die Damen und Herren von Balkhausen, die sind ja super nett, aber ich glaube, die sind noch nicht so digital. Wenn du denen sagst, Podcast, sagen die, das backen wir nicht. Ne? vielleicht, ich glaube, die haben eine Mailadresse, irgendwie info@balkhausen oder at hotmail oder sowas. Schick doch mal Balkhausen eine Mail und sagt, genau, dass die mal einmal uns eine Rutsche, den können wir einfrieren, oder? Ja. Den friere ich ein.
Also wegtuppern.
Wegtuppern.
Unsere Fans könnten ja mal an Balkhausen schreiben. Ja. Die darauf hinweisen.
Aber nur nett schreiben.
Also
nett
bitte, schreiben. Bitte hier kein Internet-Schund oder sowas.
Oder ihr fahrt direkt hin und klebt euren Vereinsaufkleber auf die Scheibe.
Oh Gott.
Nee, nicht, bitte nicht.
Ist das so Vandalismus aufrufen schon?
Ja, auf jeden Fall. Mach Tobi. Lieber an die Laterne vor.
Du verlierst ja jeden Anstand hier.
Das kommt ja immer auf den Aufkleber an.
So kenne ich dich nochmal nur Samstag ab 11.
Die sollen ja jetzt nicht...
Steine schmeißen.
Genau.
Ja, aber Aufkleber geht auch nicht.
Nein, das geht nicht. Nein. Aber an irgendeiner Laterne vor Balkhausen hängt der ein Aufkleber.
Genau, vom SSV Ulm.
Ja.
Und zwar direkt vor dem Restaurant Culinarius.
Ja.
Ja, das ist gegenüber. Da kann man die Laterne.
Kann man auch sehr gut parken.
Kann man sehr gut parken. Kann man sehr gut essen. Wo sind wir hier eigentlich? Das ist ja. Hier riecht alles ganz neu irgendwie.
Hier riecht es nach Agentur.
Besondere Folge
hier
heute, nach Agentur. Ne?
Aber schön hier.
Ist schön hier, ja.
So ein schönes Loft.
Wir sind Downtown Ehrenfeld.
Ja.
Hipper kann es also nicht mehr werden heute.
Nein.
Also Köln-Ehrenfeld für diejenigen, die...
Also sowas hätte ich mir, wenn ich damals ein bisschen mehr mit dem Finanzamt gedealt hätte, hätte ich mir sowas auch zugelegt als Büro. Und also ich muss sagen, den Kaffee hätte sicherlich eine Praktikantin hier bereitet und nicht du, Straßi.
Ja, das ist...
Ist doch das Gleiche hier.
Ist das Gleiche, muss ich sagen. Ich war ja auch früher mal Praktikant. Du hast einen guten Freund, der kann das bestätigen. Da habe ich auch immer sehr gut Kaffee gemacht. Gerade war übrigens noch ein Hund hier, Kalle.
Ein Hund im Büro.
Ein Hund im Büro, ja.
Und wo ist der jetzt?
Der ist jetzt nach oben, der musste nach oben.
Ah, okay. Dem kann man das hier nicht zumuten.
Einer, der überall seine Zunge hin hat, den haben wir ja hier schon, ne? Das reicht schon.
Ich habe eben übrigens jemanden gesehen mit einer Kappe mit dem New York Yankees Logo drauf. Ne? Hat ja jeder zweite trägt da so eine Yankees Cap. Glaubt ihr, wie viel Prozent von den Menschen, die eine Yankees Cap tragen, wissen Bescheid, was gerade mit ihrem Team passiert? Wisst ihr es?
Ja, 5. Die Dodgers liegen vorne.
Boah, stark.
Ist es die
World Series?
Ja, klar.
2-0 führen die nämlich.
Sieht nicht gut aus für die Yankees.
Ich bin
mir noch nicht mal sicher, ob überhaupt die Leute wissen, was die New York Yankees sind. Hauptsache die Kappe ist cool, ne?
Yankee-Doodle. Ja. Ich bin ja Fan von den Mets. Die sind unglaublich.
Die unglaublichen Mets.
Wisst ihr, warum die Mets so unglaublich sind? Nee, wie geht das Zitat?
Hat da nicht Piazza gespielt?
Nee, das ist bei den Jets, glaube ich, oder bei den...
Nee, Piazza war ein Baseballer.
Ja, okay, dann ist das aber bei den Yankees, oder? Der ist nicht im Mets-Stadion. Das müssen wir nachprüfen.
Wir recherchieren das.
Aber
das
bei den
King
Mets...
of Queens.
Da, Entschuldigung. Oh, gut, danke. Dazu müssen wir nur ganz kurz was sagen. Ich war mit meiner ältesten Tochter Rebecca in New York vor ein paar Jahren und wollte zum Baseball und wollte aber eben nicht zu den Yankees, sondern wir sind zu den Mets. Und es waren, glaube ich, 43 Grad im Schatten. Also so eine Hitze habe ich noch nie gesehen. Ich habe mich da hingesetzt, habe zwei leichte Bier getrunken, war völlig paralysiert. Und wir haben fast ein Rekordspiel verpasst. Das war... der Gegner, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, war auf dem Weg, das schlechteste Baseballspiel aller Zeiten in der MBL oder wie er hier heißt, ne?
MLB.
MLB zu machen. Weil es gibt ja zwei oder drei relevanten Größen und die standen bis zwei Minuten vor Schluss bei allem bei null. Also es war so mies, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel eh nicht verstanden. Aber es ist natürlich ein Familienereignis. Neben mir Familien, die Pizzas gegessen haben und so. Aber seitdem habe ich mich auch ein bisschen in die Mets verliebt, muss ich sagen.
Und ich war letztes Jahr in San Francisco beim Baseball und da habe ich anscheinend wirklich was Historisches erlebt, was ich aber nicht wusste. Ich saß mit Kappe und Trikot natürlich gekauft, auch die ganzen fünf Stunden mitgefressen und danach bin ich mit einem Fan sozusagen in die Stadt 20 Minuten zu Fuß und dann hat er mir erstmal erklärt, da hat irgendeiner einen Homerun und sowas und das gab es so noch nicht in der Geschichte und ich war dabei. Ich habe aber auch keine Ahnung mehr, was das genau war, aber es war schön.
Hauptsache es war historisch.
Hauptsache es war historisch
das war der,
und
das
es war
der
dabei.
Erste Homerun der MLB.
Genau. Und übrigens, apropos historisch, ich glaube, das wird heute nicht nur die beste, sondern auch die historischste Folge aller Zeiten. Seid ihr da mit dabei?
El Bundy war das doch, ne, bei dem Home Run da.
Mit vier Touchdowns, das war wieder was anderes.
Paul Kai.
So, jetzt mach hinne, du Dumpfbacke.
Wollen wir über Baseball reden?
Was ist denn mit Yannick jetzt los, ey?
Getränke in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Yannick hat einen Lachanfall. Wollen wir den noch abwarten oder kannst du unterdrücken?
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass jetzt hier El Bundy noch reinkommt, ja. Aber das war natürlich sensationell.
Ja, also mit dem neuen Ding hier, wir haben Publikum, wir werden gefilmt, dann laufen wir natürlich zur Hochform auf. Ja, wir müssten mal live gehen irgendwo. Live-Podcast 4:3 vor 100
Elite. Da ziehe ich mir mal drei Unterhosen an, dann mache ich mir so in die Hose. Also
muss ich aber sagen, geil.
Hast du doch gemacht letztens.
Wenn ich dafür einmal, nur bevor du jetzt vorstellst, werben darf. Ich war mit dem Kollegen Wollfuß, haben wir Glanzparade live gemacht in der Straßenkicker Base auf der rechten Rheinseite. Live-Publikum war ausverkauft. Das Ding, das macht echt Spaß, muss ich sagen. Also ich bin ganz klar dafür, dass 4:3 in irgendeiner Drittligastadt aufgeführt wird. Mit Live-Leona.
Kann ich mir auch vorstellen. Mit Liveband,
genau,
Live-Leona
dabei.
Mit Liveband und Saalwette. Ja. Das hier ist erstmal Folge 53 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wir sind in den, wie heißt das hier eigentlich, Yannick?
Ich glaube, der Pakt. Ich schau mal kurz zu Felix, das ist korrekt, ja.
Genau, das ist eine sehr fresche Agentur in Köln-Ehrenfeld. Da sind wir heute mal zu Gast. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für den leckeren Kaffee. Danke an Yannick für den Streuselkuchen. Wir sind alle vier am Start. Es geht los mit dem Mann, der am Wochenende beim Gabelstapler-Cup war. Heute wieder mit dem Messer zwischen den Zähnen, Christian Straßburger.
Schönen guten Morgen.
Der Nächste hat als Liebstes Löffelchen. Und wenn wir schon in der Besteckschublade bleiben, der Dosenöffner von 4:3, Thomas Wagner. Und dann haben wir noch den Thermomix von 4:3, leicht zu handhaben und es gelingt so gut wie alles. Yannick Barkic ist auch da. Mein Name ist Tobi Schäfer und
du bist für mich das, wenn wir in der Küche sind, du bist für mich das Amüs-Göll.
Ja, für mich ist er der Pizzaschneider.
Isst man das nachher oder vorher?
Nee, vorher. Gruß aus der Küche.
Ach, das ja, genau, stimmt. Aus, ja, da ja, ist der Gruß ja, aus der Küche, ja.
Also wenn du da bist, das ist eigentlich das Beste am Essen. Weißt du, wenn du so einen schönen Gruß aus der Küche hast, es wird ja nichts mehr besser danach.
Aber was war das bitte schön für ein Wochenende, oder? Habt ihr das erwartet? Belgien wird Weltmeister im Staplercup fahren. Wer hätte das gedacht? Gegen die Slowakei.
Ich war für Litauen.
Ja. War das überraschend?
Das war überraschend.
Waren die nicht Topfavorit?
Nein, im Halbfinale Deutschland und Niederlande rausgeflogen. Das war natürlich ein Downer für die Halle. 5000 in Aschaffenburg. Ausverkauftes Haus. Da haben wir erstmal uns alle angeguckt. Aber die Belgier, die haben richtig schön performt.
Wurde auch ein einzelner Weltmeister gekürt? Also den besten Fahrer oder Fahrerin?
Ja, das ist zum ersten Mal auch eine Weltmeisterschaft, weil es so erfolgreich war. Es ist der 19. Stapler-Cup. Jetzt eine Weltmeisterschaft. Eine Einzelweltmeisterin, ein Einzelweltmeister, eine Nation und der Corporate Cup, also so eine Firmenmeisterschaft.
Kann man sagen, das ist die Konstrukteursweltmeisterschaft?
Kann man so sagen, ja. Und es ist nächstes Jahr dann das 20-Jährige. Und ich habe schon angemerkt, dass ich möchte, dass ihr auch dabei seid. Und zwar als Fahrer im Charity Cup. Das ist dann für einen guten Zweck. Und ich habe das Gefühl, wir werden dazu
also ganz ehrlich, auftauchen. Das muss ich sagen, während dem Studium habe ich bei der Post gearbeitet und du brauchtest damals eigentlich einen Staplerführerschein. Ich bekenne mich jetzt schuldig, also 30 Jahre danach, ich bin in der Nachtschicht immer Stapler gefahren, ohne diesen Schein zu haben. Aber das war das Allercoolste. Du bist da durchgecruised und hast dann immer so schön gelenkt, weißt du, wie wenn die Trucker fahren. Und bei den Mädels kam das auch ganz gut an, wenn du dann mit dem Stapler vorgefahren bist.
Aber Hauptaufgabe war natürlich Briefmarken anlecken.
Und das Hochstapeln ist geblieben.
Hey, hallo!
Nein, also, nicht nur wegen des Gags gemacht.
Ja, sorry. Okay. Also du verkaufst wirklich alles für einen Gag.
Auch Veggie. So, jetzt haben wir 10 Minuten, sollen wir nochmal über die dritte Liga oder das reicht eigentlich.
Oder nochmal ein bisschen Baseball vielleicht?
Wir machen Fotos
jetzt. Genau, jetzt Felix, können wir die Fotos machen.
Wir gratulieren natürlich erstmal Energie Cottbus zur Tabellenführung nach dem 5:1. Das war der höchste Drittligasieg für Energie in der Vereinsgeschichte. Die haben schon 31 Tore, glaube ich, gemacht. Der absolute Wahnsinn. Ich meine, überraschen dürfte es uns eigentlich nicht, denn es gehört ja mittlerweile zum guten Ton dazu, dass ein Aufsteiger direkt durchmarschiert.
Ja, und ich war ja mit Strassi vor 4 Wochen, glaube ich, in der englischen Woche. In der ersten waren wir in Osnabrück zusammen und wir haben wirklich auf der Rückfahrt gesagt, weil wir das ja auch so lange nicht mehr 90 Minuten gesehen hatten. Man schaut dann mal die Zusammenfassung der Regionalliga, läuft ja viel bei den Kollegen vom MDR. Und da haben wir gesagt, also wenn die so Fußball spielen, mit so einer Spielfreude, dann bleiben die bis zum Ende oben dabei. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, aber ich glaube, Abstiegssorgen werden wir in Cottbus dieses Jahr nicht mehr erleben. Das ist eine reife Mannschaft, die einen wunderbaren Fußball spielt mit einem positiv durchgeknallten Trainer, der, glaube ich, so einen Lauf auch lange noch halten kann. Also ich würde sagen, Cottbus muss man spätestens seit dem Wochenende auf der Rechnung haben.
Wo wir dazu sagen müssen, Pele Wollitz, wir haben ihn natürlich gefragt, ob er Lust hat, im Podcast heute zu Gast zu sein. Er musste leider absagen, weil sie Training haben. Wo ich mich frage, warum trainieren die denn noch? Brauchen die doch gar nicht mehr.
Ja, weil die jetzt das Momentum mitnehmen wollen. Der ist ja nicht dumm, weißt du? Mir gefällt vor allen Dingen in den Interviews bei ihm, dass er jetzt nicht großkotzig wird oder sowas. Ne? Das wirft man ihm vielleicht mal vor, weil er halt auch so ein Selbstvertrauen ausstrahlt, aber er ist sehr demütig, um dieses Wort mal zu verwenden, und sehr analytisch, ist glaube ich auch einer, der seine Mannschaft jetzt laufen lässt, aber weiß ganz genau so, wo muss er jetzt die kleinen Schräubchen drehen, bloß nicht zu locker werden und sowas, gefällt mir richtig gut, also nicht nur was Energie Cottbus per se angeht als Tabellenführer, auch Pele Wollitz, bislang für mich auf dem Weg zum Trainer des Jahres, weiter so.
Also wir setzen jetzt Cottbus wirklich auf die Spitzenteam- Position.
Janik, keine Sorge, Bielefeld bleibt natürlich.
Nein, aber also ich frage mich ja schon seit 2-3 Wochen, so wann machen wir denn das Thema, könnte denn Cottbus das nächste Elversberg und Ulm und Münster werden? Und irgendwie fehlte mir da bislang so die Fantasie. Aber jetzt seit dem Sonntag gegen 60 München müssen wir das ja wirklich thematisieren. Das wäre ja schon sensationell, wenn jetzt der nächste Durchmarschierer kommen würde.
Also ich meine, wenn du jetzt nach einem Drittel der Saison so gut stehst, ne? Wir haben natürlich auch relativ früh über Aue schon gesprochen, die jetzt einen Negativlauf hatten, den sie gestern gebremst haben. Aber ich finde, wenn du nach einem Drittel der Saison vorne stehst, dann kann das eine Saison sein, wo du Momentum erwischt. Und ich finde, das ist ja jetzt nicht nur darauf begründet, dass da mal einer einen Lauf hat wie Thiele, der übrigens auch weiter trifft. Ich finde ja mit Bethgen ein super Torwart, wo zu Recht jetzt immer die Frage aufkam, warum spielt der eigentlich keine U21? Also der strahlt eine Souveränität aus. Dann baut der Spieler ein wie Bretschneider, der uns damals in Duisburg jetzt auch nicht so aufgefallen ist, dass wir gesagt haben, der spielt eine Liga auseinander.
Du hast mit Cigerci einen Unterschiedsspieler.
Genau, hast einen Unterschiedsspieler geholt. Hast eigentlich totale Qualität vorne verloren und trotzdem schießt du die meisten Tore in der Liga. Also da passt ja gerade so viel zusammen. Dann hält er nach einem Unentschieden, wo sie letzte Woche haben sie unentschieden gespielt, da war er dann wieder am Meckern, so müssen wir gar nicht, da müssen wir nach unten gucken. Also er schafft im Moment, das ist ja auch vom Trainer so, diese auf der Klaviatur nicht zu übertreiben, trotzdem zu warnen. Das kann dir alles auch auf die Nerven gehen, aber er schafft im Moment, trifft er jeden Ton einfach
also,
richtig auch.
Also Fakt ist ja, glaube ich, dass man mit Wollitz den erfahrensten Trainer in Sachen Fußball, glaube ich, hat. Deswegen ist das, was Strassi auch sagt, total spannend, wie er jetzt auch so medial das ein bisschen steuert. Ich finde, Cottbus ist einfach brutal effektiv. Das muss man schon so sagen. Wie die ihre Tore schießen, macht total Spaß, weil die so geradlinig spielen. Ne? Also bei vielen Mannschaften ist es ja so, wir wollen Ballbesitz haben und uns nach vorne kombinieren. Bei Cottbus ist es langer Ball, auf den zweiten Ball gehen und dann aber direkt immer die Tiefe suchen. Das macht irgendwie richtig Spaß. Ich weiß nur nicht, ob sich das jetzt über die ganze Saison so trägt. Aber wenn du sagst, jetzt musst du All-In gehen, dann müssen sie ja im Winter wirklich auch was machen noch. Ne?
Weil ja, bei All-In finde ich gar nicht. Ich glaube, die können ja mit einer guten Platzierung in der dritten Liga könnten die auch leben. Ich finde nur...
Ja, aber dann ist doch die Gefahr, dass die Spieler sich alle so steigern im Marktwert, dass sie dann zu anderen Vereinen gehen, weil entweder musst du diesen Durchmarsch schaffen und dann hast du die Chance wieder, sich in die zweite Bundesliga so zu etablieren, Oder du hast das Problem, was die Essen jetzt vielleicht hat, weil sie letztes Jahr so gut waren, dass sie einfach gefühlt leer gekauft werden.
Also ich würde dir niemals in 53 Folgen widersprechen, aber da würde ich zwei Sachen gerne noch anmerken. Also ich finde nicht nur, dass sie auf zweite Bälle spielen, also das, was wir da in Osnabrück gesehen haben, das war Fußball wirklich wie auf dem Reißbrett mit Kurzpassspiel, mit tollen Technikern, Tigerci ausgehend. Und ich glaube, das Problem, was die letztes Jahr hatten, wo du weißt, wenn du nicht aufsteigst, dann musst du finanziell total abspecken nach Jahren in der Regionalliga. Ich glaube, da ist der Druck jetzt dagegen ein ganz anderer. Und ich hätte nie gedacht, die haben Heike verloren. Ich weiß nicht, wie viele Tore der letztes Jahr geschossen hat. Und dann rückt halt einer nach. Also ich glaube, das muss ja Cottbus Ziel eh sein, Spieler eine attraktive Anlauffläche zu sein, sich zu entwickeln, mit Kohle weiter zu verkaufen. Und ich glaube, die sind auch ganz gut vernetzt und haben natürlich trotz all dieser großen Traditionsvereine aus dem Osten, die da sind, haben sie ja schon auch eine Rolle oder eine Lage, die fast ein bisschen alleine ist. Ne? Also du liegst ja total an der Randlage, fast an der polnischen Grenze, aber drumherum hast du ja mal auf 120, 150 Kilometer nichts. Und ich kann mir vorstellen, dass die ganze Lausitz und Brandenburg jetzt eh alle dich auf Händen darum tragen.
Definitiv. Und Copado, ich glaube, der war sogar das erste Mal in der Startelf und macht dann zwei Tore. Dann haben sie natürlich noch diesen Flow. Nach 3 Minuten gehen sie in Führung. Die Münchner Löwen übrigens hatten ja auch Möglichkeiten. Ja, sind entweder an sich selber oder an dem von dir angesprochenen Torhüter gescheitert. Ist jetzt nicht so, dass sie von Anfang an die Löwen an die Wand gespielt haben. Die haben ganz andere Probleme. Die Zeit haben wir aber heute nicht, um das auch wieder zu besprechen. Und Cottbus macht dann einfach weiter. Und das ist der Unterschied. Ne? Es gibt ja Vereine, oder das haben wir diese Saison auch gesehen, auch Favoriten, die starten dann mit einem 1-0 und dann heißt es erstmal, komm, jetzt gucken wir mal, jetzt lassen wir die mal oder sowas. Nee, Cottbus macht einfach weiter und dieses einfach weitermachen, wenn sie das konservieren, dann werden sie da oben eine gewichtige Rolle mitspielen. Ob das am Ende für den Aufstieg reicht, das ist jetzt natürlich noch zu früh. Yannick, ganz ruhig, kannst dich noch hier in deinen Notizen ein bisschen verlieren. Aber ich sag, wenn es so weitergeht, dann ist die Top 6 auf jeden Fall drin.
Das ist das Geilste.
Dieser Zettel ist der Wahnsinn. Das ist Kunst.
Das kommt übrigens ins Deutsche Fußballmuseum. Ich habe gesprochen mit Herrn Niederkirchner, das ist der Chef davon. Man ist an deinen Aufzeichnungen interessiert.
Genau, wir sprechen gerade über den Notizzettel von Yannick. Der ist nicht nur schön bunt, der ist auch so voll. Und
aber vor allen Dingen ist das
ja auch gut strukturiert. Ich habe hier noch stehen, letztes Jahr von Wollitz, sein Erbe. Ich glaube, ja, der macht weiter, nicht, wenn die aufsteigen. Also er hat schon gesagt, er hört auf, aber Woche für Woche wird das ein Stück weit relativiert.
Ja, ja, klar. Also da muss man ja auch sagen, das ist halt schon auch Pele Wollitz, der erzählt das dann, weil das vielleicht in dem Moment auch selber denkt. Ich meine, ganz ehrlich, der hat doch jetzt so viel Bock dabei. Oder er macht dann wirklich Sportvorstand oder Manager, das hat er auch schon mal gesagt. Aber wer will denn Trainer dann unter Pele Wollitz werden? Eben,
entweder hört er ganz auf, ja, aber den als Sportdirektor, da ist schon ist das ja Theater schon vorprogrammiert.
Ja. Weil du wirst ja dann immer auch in gemessen werden, wer tut sich das denn an?
Man darf ja übrigens auch nicht vergessen, dass die Saison ja gar nicht so glorreich losging. Ne? Wir erinnern an die Geschichte, wo er dann direkt mal auf die Tribüne musste und dann diesen Switch zu finden oder so das anzupassen und zu justieren, dass die Mannschaft jetzt so erfolgreich spielt. Ich meine, klar, Wollitz ist ein erfahrener Trainer, aber das musste er auch erstmal schaffen.
Mich erinnert das Ganze echt ein bisschen, Entschuldigung, an Preußen Münster letztes Jahr, die, glaube ich, nach 3 Spielen auch nur 1 Punkt hatten. Dann war ich bei einem Spiel gegen Ingolstadt da haben die noch einen Elfmeter verschossen. Da habe ich gedacht, ey, wenn du so in eine Saison reinkommst und dann auch das Momentum in dem Spiel nicht hast, da musst du echt aufpassen, dass du nicht direkt wieder absteigst. Dann drehen die das Spiel noch und Münster hat ja nachher, du konntest dir einen Ball einfach irgendwo reinwerfen, da hat einer gegengetreten und da war der Ball im Tor. Das ist ja, also so eine Laufliga, irgendwie ist das ganz kurios. Dafür ist die dritte Liga, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, dass du, wenn du da reinkommst, weil sie eben so ausgeglichen ist, dass du mit einem Lauf wirklich auch durchziehen kannst. Das gibt es nicht in der zweiten Liga, das gibt es nicht in der Bundesliga und das gibt es auch in keiner Regionalliga, meines Wissens.
Ja, deswegen Cottbus all in jetzt. Jetzt oder nie.
Boah, das ist der Druck. Bakic macht Druck auf die ganze Lausitz.
Ganz genau.
Bojan Prasnica, Bakic.
Ganz genau. Boah. Und wie hießen sie nochmal? Mirjuta.
Ja.
Und Jeböck, die Bayern mal abgeschossen mit 1-0.
Piplica.
Da war ein ganz langer Gang, wenn du früher, wo jetzt diese Tribüne von Cottbus steht, diese Wand, die war früher ein bisschen niedriger und da musstest du durchgehen, war der Spielertunnel ganz lange und da war so ein altes Gebäude, das sah wirklich aus wie so ein sozialistisches, so hat man sich das vorgestellt. Und wenn die auf diesem langen Gang Ede Geier alleine entgegenkam, du also auch keine Möglichkeit hattest nach links oder nach rechts, da musstest du dich aber warm anziehen. Weil wenn ihm mal ein Interview beim letzten Mal nicht gefallen hat, dann hat er dich einfach mal ganz kurz in den Senkel gestellt, da wusstest du aber auch schon direkt, was Sache ist.
Warst du nicht mit ihm immer Kaffee trinken oder wer war das? Mit dem Pott Kaffee? Da warst du doch mal irgendwo in einem Trainerbüro und hast so einen...
Bei Frank Schmidt.
Ah, okay,
ja,
das
ja.
war das.
Aber der ist auch schon so lange dabei wie Ede Geier. Ne?
Ede Geier war letztens bei uns zu Gast im Interview, ne? Unter der Woche, glaube ich. Aue gegen Cottbus.
Ja, den muss man eigentlich noch viel öfter hören.
Den könnten wir eigentlich noch mal in den Podcast einladen,
Der ist auch
oder?
Kaum älter geworden, muss man echt sagen.
Naja.
Also, Cottbus mittendrin im Aufstiegsrennen und wir begrüßen auch Dynamo Dresden zurück im Aufstiegsrennen. Nach langer Durststrecke, nach langer Sieglosserie gab es endlich mal wieder einen Erfolg. 2:1 gegen Hannover und das Siegtor, das fiel in der 90. plus 2.
Wer ist der Erlöser hier in diesem Spiel? Gibt's einen? Finden wir den noch? Wieder so eine Flanke, wieder so eine Flanke! Es ist Oliver Batista Meier! Und dann hält Batista Meier, der so technisch versierte Deutsch-Brasilianer, einfach die Rübe hin und macht das Tor!
Oliver Batista Meier ist der Erlöser gewesen, also und nicht nur das. Und jetzt, meine Damen und Herren, präsentieren wir den Gag des Tages von Yannick Barkic.
Na, jetzt legst du mir das so hin, jetzt funktioniert der Gag natürlich nicht mehr.
Doch, der funktioniert doch.
Okay, also vom Erlöser zum Erzeuger, er wird auch noch Vater.
Boah. Kannst du so einen Applaus einspielen?
Also man muss ehrlich sagen, das darf man jetzt, ich werde es noch gar nicht, aber es ist ein neuer Yannick Barkic hier.
Kaum mal beim Friseur, du bist wie damals durch die Zauberkugel gegangen, ja? Hast du noch irgendwie
wie
hier
bei Mareike Amado.
Mareike Amado, ja. Da, und,
man
und
darf das auch sagen, weil Yannick ist ja wahrscheinlich, also wie soll ich das mal sagen, das ist ja der solideste Mensch, den ich kenne und das meine ich nur positiv. Aber das erste Auswärtsspiel seines Lebens, das weckt eher ungeahnte Geister gerade hier. Wahnsinn. Ja.
Wie geht's eigentlich der Claudia? Hat die letzte Folge gehört?
Ja, total solide geht's ja.
Stabil. Ja, also wichtig für Dresden. Sonst wäre der Druck schon groß geworden, möglicherweise auch auf Thomas Stamm. Und so ein Ding dann zu ziehen, ist natürlich auch ein bisschen glücklich, so spät hinten raus noch. Aber am Ende ist Dresden ja auch nur eine Spitzenmannschaft, die so ein Ding dann eben gewinnt.
Wir waren ja in Wiesbaden und haben dort die Dresdner gesehen. Und da konnte man sich schon Sorgen machen. Also erstens gehen die Dresdner immer mit einem Gegentor schon, bevor das Spiel losgegangen ist, ins Spiel. Und das ist schon, das ist für mich... dann bist du keine Spitzenmannschaft. Also das sage ich jetzt mal so. Wenn du weißt, der Gegner schießt immer ein Tor, mindestens ein Tor, bist du keine Spitzenmannschaft. Da kannst du den besten Kader aller Zeiten haben, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann hast du es nicht geschafft, in 12 Spieltagen da eine Sicherheit reinzubekommen. Und bist immer darauf angewiesen, dass deine Mann auf jeden Fall 2 Dinger machen, ja, jetzt rechne ich mal kurz im Kopf, mindestens um 3 Punkte zu holen. Und deswegen müssen wir abrücken von dem absoluten Top-Favoriten, weil das haben sie nicht im Griff und das wird jetzt auch nicht einfach direkt passieren. Vielleicht brauchen sie da nochmal eine Wintervorbereitung. Ich glaube, dass Thomas Stamm ein super Trainer ist und das haben wir ja gesehen, auch ein Entwickler in Freiburg. Ja, der kann gut mit Jungen, das macht er ja auch schön in Dresden. Aber ich glaube, dass auch er noch so ein bisschen eine Stufe zu gehen hat, ja, zwischen Freiburg 2 und Dynamo Dresden. Das ist dann schon nochmal ein großer Schritt. Und vielleicht muss Thomas Stamm, und das sind jetzt einfach nur my two cents, dann nochmal ein bisschen in die Einfachheit. Ja, nicht zu viel wollen, nicht zu viel fußballerisch da reingehen, sondern erstmal an die Grundtugenden, an die Basics, wie man so schön sagt. Und danach dann Schritt für Schritt auf diesem Fundament das aufbauen, was Thomas Stamm will. So ein schönes Gebäude. Ja, vielleicht ist es jetzt erstmal kurz eine Baracke, aber auch die hält ja warm im Winter.
Ja, er muss es ein bisschen entschnörkeln, das finde ich auch. Und in Dresden müssen vielleicht, oder muss der ein oder andere Spieler noch ein bisschen mehr vorangehen. Man hat ja das Gefühl, nur Kutschke ist so der Einzige, der sich auch immer ans Mikro stellt, der Führungspersönlichkeit par excellence ist. Und dann kommen nicht mehr so viele, ehrlicherweise. Und das hat ja Stamm auch gesagt, dass es nicht so den einen Abwehrchef gibt, dass es den aber auch gar nicht braucht. Aber vielleicht braucht es den doch, um eben hinten die Abstimmung besser zu organisieren, dass du nicht immer ein Gegentor kriegst.
Ich glaube, du sagst nur, dass du den nicht brauchst, wenn du den nicht hast.
Ja, finde ich auch so. Ich finde auch auf Thomas Stamm, da würde ich jetzt auch sagen, das ist ein, da sage ich sogar ganz bewusst, immer noch großes Trainertalent. Weil wenn du in Freiburg 2 gut arbeitest, wo du gefühlt gar keinen Druck hast, der einzige Druck ist, dass er selber wahrscheinlich ein bisschen traurig darüber geworden ist, dass er nicht der Nachfolger von Christian Streich wurde, das ist mit Dresden überhaupt nicht zu vergleichen. Und ich sage das nochmal 2 Punkte, die ich häufiger mal angesprochen habe, aber die, ich finde, dadurch ja nicht falscher werden. Das erste ist, alle denken, wenn sie ein Angebot von Dresden kriegen, boah, ist das geil, ich spiele in dritte Liga, da ist das Stadion immer voll und wenn wir aufsteigen, dann bist du da ein Held. Ich glaube, die meisten denken gar nicht darüber nach, was passiert eigentlich in einer Saisonphase, wo du mal 4 Spiele nicht gewonnen hast und gegen Hannover 2 zu Hause zurückliegst. Also dieser Druck, der sicherlich noch viel größer ist als bei anderen Standorten und der Fußball, das kann ich auch sagen, weil ich ihn lange ihn schon verfolge, hat sich dahingehend geändert, dass du als Mannschaft, die eigentlich alle Voraussetzungen hat, mit dem besten Kader, die härteste Fanmacht im Hintergrund und auch vom Anspruch des ganzen Vereins, das schaffst du gerade in der Bundesliga noch, dass solche Mannschaften wie Bayern München oder Leverkusen, die gehen dann dahin und sind spielerisch überlegen und gewinnen Spiele über ihre spielerische Klasse. Du gehst eine Klasse tiefer, das schafft Köln nicht, das schafft Schalke nicht, das schafft der HSV nicht, Gegner einfach auszuspielen. Und das schafft Dresden halt einfach auch nicht. Und so hast du immer dieses Ungleichgewicht. Dresden gegen Hannover 2, was ist denn das für ein Spiel eigentlich? Würde jeder eine 1 tippen und dann kommst du gegen eine gut organisierte Mannschaft, die das über 90 Minuten aushält, wo dann Spieler drin sind, die nicht zusammenbrechen, weil sie in Dresden spielen, sondern die haben wahrscheinlich Bock da drauf, weil Hannover 2 spielt sonst wahrscheinlich vor 500 Zuschauern. Ihr wisst, was ich meine. Und plötzlich bricht das alles. Die Erinnerungen der Vergangenheit kommen. Der Trainer kennt die Situation nicht. Dann hast du die Alten wie Kutschke, der hat das schon dreimal erlebt, der will das nicht schon wieder erleben, die Neuen und sowas. Das ist eine Gemengenlage, die ist nicht einfach. Also wenn du spielerisch gut bist und der Top-Favorit, wo wir immer sagen, das macht was mit deiner Birne und da muss eine Mannschaft echt ganz schön stabil sein.
Also ich habe jetzt schon eigentlich fast alles angesprochen. Ich finde es ein bisschen zu kritisch mit Stamm, muss ich sagen. Also das war jetzt auch Thema unter der Woche auf der PK, diese Vergangenheit, diese letzten zwei Jahre, das hat natürlich sehr viel mit den Fans gemacht, aber er betont auch immer wieder, das ist ja eine neue Gruppe. Und man darf diese neue Gruppe nicht mit diesen alten Problemen belasten und man muss sie eher dabei unterstützen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem bei Dresden, dass sich die neue Gruppe gerade so ein bisschen beeinflussen lässt von der Stimmung, die dann halt aufkommt. Du musst natürlich diesem Druck standhalten, das ist ja klar, das ist auch immer noch Profifußball. Was ich positiv finde an Stamm, und das macht er viel besser als Markus Anfang, er bindet die ganze Mannschaft mit ein. Weil Anfang war es immer so, der hatte eine erste Elf, hatte 12, 13 Spieler, auf die er vertraut hat. Bei Stamm hast du schon viel mehr das Gefühl, dass auch die Bank funktioniert, die reinkommen. Also ein Mantra von ihm ist ja auch, es ist nicht wichtig, wer anfängt, sondern es ist wichtig, wer aufhört. Also das ist ja schon so ein Spruch, wo du alle mitnimmst. Jetzt am Wochenende hat es auch wieder funktioniert mit Meißner und Batista Meier, das sind zwei Joker-Tore. Dadurch schaffst du einfach auch so eine Gemeinschaft und das, finde ich, macht er schon deutlich besser als letztes Jahr Markus Anfang. Deswegen, ich finde, der Weg ist gerade richtig. Natürlich ist das ein bisschen holprig, aber keiner marschiert einfach so durch die dritte Liga. Das ist einfach so.
Also ich, sorry Tobi, also wir haben ja jetzt Thomas Stamm nicht ins Achtung gestellt, sondern wir sehen sein Potenzial. Das ist einer, der, glaube ich, schon in die Bundesliga wollte, der durchaus irgendwann Champions-League-Trainer sein kann in der Schweiz, ja. Wir haben ja schon so leichte Gerüchte, ob die stimmen oder nicht. Also der hat auf jeden Fall einen Markt und an dem muss er sich natürlich messen lassen und an dem misst er sich natürlich auch selber. Und er weiß ja auch, er ist selbstkritisch genug, dass das, was wir sagen, vielleicht jetzt nicht alles falsch ist. Wir sagen ja nur, dass, und ich sehe das im Aufbauspiel zum Beispiel in Wiesbaden, das ist so, jetzt kommt so ein ganz grausames Ding, Schapina kippt auf links, ja, Böder zieht aus der Dreierkette ins Zentrum das Aufbauspiel und es ist total anfällig. Die Wiesbadener brauchen 5 Minuten und haben das entschlüsselt, laufen an und dann gibt es den Ballverlust und dann ist Dynamo Dresden hinten blank. Das ist einfaches 1x1. Wie stehst du beim Aufbau am besten so, dass wenn du den Ball verlierst, nicht sofort alles den Bach runtergeht? Und ich glaube, das meinen wir. Das ist die Komplexität. Zu kompliziert, mach es einfacher, du brauchst das nicht. Danach, wenn du das alles hast, dann hast du nämlich Selbstvertrauen, dann hast du Selbstverständnis, dann kannst du das alles machen. Ich gehe so weit und wir sind ein großer Fan und ich mag ihn persönlich sehr gut, sehr gerne, Vinko Schapina. Aber der weiß noch nicht ganz, was er da tun soll. Dem ist das noch nicht klar.
Ja, das musst du ihm aber auch zugestehen. Er ist neu in der Mannschaft, da kannst du, glaube ich, nicht zu viel abverlangen. Ich möchte zu Thomas Stamm noch einen Satz sagen. Was mich sehr beeindruckt ist, dass er überhaupt gar nicht die Nerven verliert. Das ist ja jetzt auch wirklich ein anderer Typ als Markus Anfang, aber du merkst ihm überhaupt nicht an, dass er irgendwie dem Druck nicht standhält. Er sagt auch, der Druck wird hier nicht größer, wenn wir nicht gewinnen. Der Druck ist von Sekunde 1 an riesengroß. Ne? Natürlich wissen wir, dass die alle den Aufstieg wollen, aber er bleibt sortiert, glaube ich, hat auch jetzt entsprechende Ideen und hat ja noch ein bisschen Zeit, auch sich dem anzupassen. Aber es ist, wie du sagst, vielleicht braucht Dresden ein bisschen mehr Drittliga-Fußball und hinten ein bisschen mehr wegrasieren.
Aber noch ein Punkt. Ja, es ist eine neue Gruppe, aber es ist derselbe Verein, es ist derselbe Druck, es sind dieselben Zuschauer. Da kannst du meiner Meinung nach nicht sagen, naja, wir kommen jetzt hier mal hin, wir probieren jetzt mal was anderes, wir haben das alle nicht mitgemacht. Jeder liest jeden Tag in der Zeitung, letztes Jahr 11 Punkte verspielt, vorletztes Jahr nicht, jetzt eine Negativserie. Wenn du das jetzt gegen Hannover nicht gewonnen hättest, kannst du dir vorstellen, wie heute die Zeitungen da glitzern würden. Und bei Schapina bin ich zum Beispiel bei dir. Diese Dominanz, die er in Essen im Spiel hatte, strahlt er im Moment noch gar nicht aus. für mich, wenn ich mir den Kader angucke, es gibt keine stärkere Mannschaft in dieser Liga und trotzdem ist das im Moment eine sehr holprige Phase. Vielleicht kannst du jetzt sogar sagen, wenn du da durchkommst, dann traust du diesem Kader ja auch zu, mal 5 Spiele am Stück zu gewinnen, das ist ja klar. Aber das war jetzt wirklich seidener Faden. Zweimal die letzten Minute. Also wenn du das Spiel gegen Essen verlierst und das gegen Hannover nicht gewinnst, dann haben wir gerade heute Morgen eine ganz andere Diskussion hier im Podcast.
Und vielleicht abschließend dazu, ich bin auch darüber gestolpert, nach Wiesbaden hat er halt bei Tobi im Interview gesagt, wir sind in einem Umbruch. Und das verstehe ich nicht. Also wir haben ja jetzt nicht 23 neue Spiele und so weiter und so. Wenn ich mir die Startelf anschaue, dann weiß ich nicht, wo da ein Umbruch ist. Und da fehlte mir dann so, oder beziehungsweise das ist dann glaube ich so im Fußballgeschäft, dann nimmt man sich das Seil, was da gerade hängt, weil man dann denkt, okay, daran kann ich mich festhalten, dann sage ich jetzt mal Umbruch, dann sage ich Bockumstoß, dann sage ich dies, dann sage ich das. Ich habe da dann schon ein Fragezeichen gesehen und das ist ja nur das, worauf wir aufmerksam machen. Wenn wir ihn nicht mögen würden, dann würden wir gar nicht über ihn sprechen. Thomas Stamm ist ein Top-Talent, so wie Veggie das sagt, und wenn er jetzt die richtigen Knöpfe drückt, dann geht es dahin, wo die Fleischtöpfe sind.
Noch einmal zu Batista Meier, das war sein erstes Tor im 33. Spiel für Dynamo Dresden. Hatte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Zettel, dass der noch gar kein Tor geschossen hat, nach der ganzen Odyssee. Ich
habe jetzt gehört, der wechselt im Winter zum 1. FC Kaiserslautern. Markus Anfang möchte ihn doch.
Kommen wir mal zu einem anderen Team, das oben im Aufstiegsrennen mit dabei ist, Sandhausen. Jetzt nur 1-1 gegen Pferd und davor auch gegen Stuttgart nur unentschieden. Und das Gesprächsthema war sowieso Sportdirektor Matthias Imhof nach dem Spiel gegen Stuttgart mit einer, nennen wir es mal, Schiri-Schelte.
Was der Schiedsrichter heute über 90 Minuten gemacht hat, das war das Schlechteste, was ich je erlebt habe, seit ich im Fußball bin und selber gespielt habe, über 90 Minuten, das war eine Katastrophe. Und wenn er uns allen Gefallen tun will, die den Fußball mögen und lieben und mit Leidenschaft dabei sind, soll er besser aufhören zu pfeifen. Also weil sowas Schlechtes über 90 Minuten, also wirklich über die komplette Zeit, habe ich noch nie gesehen.
Na, ich sag mal so, das ging viral.
Das ist natürlich, kannst du nicht machen. Kannst ja nicht einen so in den Senkel stellen. Ich finde, das ist komischerweise, es kommt immer irgendwie so aus Sandhausen, die Nummer, ne? Weil sowas sagst du ja wahrscheinlich nicht öffentlich, wenn du nicht den Rückhalt vom Verein hast.
Ja, da war doch damals irgendwie mal der Präsident, der hat doch irgendwie, wie war das denn nochmal?
Ja, Machmeier hat doch letztes Jahr, weiß ich nicht, beim Spiel gegen Ulm war das, glaube ich, als er dann den Schiedsrichter auch angerempelt hat. Also das ist ja irgendwie, macht er schon fast.
Ja, das ist schon.
Macht Schule da in Sandhausen.
Also ich habe das Spiel.
Also der Ton ist vor allem entscheidend.
Ja, ich habe das Spiel nicht gesehen, deshalb kann ich das nicht sagen. Und ich kann auch schon verstehen, wenn du dich. Und Imhof ist ja eigentlich echt eine coole Socke und er hat Bundesliga gespielt. Dann habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, dass dir wirklich mal der Kragenplatz. Aber eins muss man jetzt auch mal sagen, das ist mittlerweile auch das Einfachste, über den Schiedsrichter in den ersten zwei Ligen, über den VAR, es wird immer nur, wenn ich gestern diese Aussage von Horst Held, dieses bräsige, wie kann man da Abseits geben, wegen 3 Millimetern, ja, Entschuldigung mal, also da haben wir eine Linie und wie soll man jetzt sagen, also bis 7 Millimeter ist es dann kein Abseits, also das hilft dem Ganzen ja auch nicht. Und also ganz ehrlich, so jemanden da gerade jetzt dann in die Ecke zu stellen, als wenn das Schlechteste aller Zeiten und sowas, fand ich jetzt dann auch echt eine Spur drüber.
Ist die Strafe schon bekannt?
Noch nicht. Er hat sich auch am Wochenende nochmal relativiert, also er hat sich dann im Ton vergriffen. Aber vom Inhalt her meint er schon, dass es schlecht war.
Ja, aber ganz ehrlich, das finde ich auch gut. Er bleibt inhaltlich dabei. Das war natürlich übertrieben zu sagen, er soll aufhören. Aber ich bin mal auf die Strafe gespannt. Aber in Sandhausen hat man ja durchaus dafür vielleicht sogar so einen Rettungsfonds Schiri-Schelte.
Ja, die Frage ist ja auch immer irgendwie, ich habe jetzt mal gerade, ich finde es jetzt gerade nicht. Die andere, die ich mir auch immer stelle, ist ja auch so ein bisschen. Würdest du, wenn deine eigene Mannschaft wirklich eine blinde Leistung bietet und sagen wir mal, da hast du 4, 5 Spieler drin, die auch bodenlos gespielt haben.
Doch, hat er letztes Jahr auch gemacht.
Ja, hat er ja auch.
Er hat gesagt, wenn ich noch fit wäre, könnte ich ja auch noch mitspielen.
Ganz genau.
Diese 5 Minuten. Oder
so. Deshalb wollte ich das ja in einen Zusammenhang machen. Das gefällt mir wiederum, weil er jetzt auch keiner ist. Also der kritisiert auch Trainer, der kritisiert seine Spieler, der kritisiert Schiedsrichter. Am Ende der Saison müssen wir natürlich nur sagen, wenn du 2 Jahre in dieser Liga dann spielst, auch mit den Möglichkeiten, die die haben, muss er schon wahrscheinlich unter die ersten 3 kommen, sonst kritisiert irgendwann mal einer ihn selber.
Auf dem Weg sind sie ja.
Aber eins muss man trotzdem sagen, die Interviews mit dem sind schon geil. Also da sage ich, das finde ich schon auch bemerkenswert. Also ich fand das zu viel als Schiri, beim Schiri, das sage ich ganz klar. Aber wir haben so oft Leute bei unserem Mikrofon, da hast du auch manchmal das Gefühl, die haben sich dann angeguckt, 3 Wochen in der Bundesliga und die labern dieselbe Scheiße, wo nichts bei rauskommt wie, und der redet halt einfach, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Das gefällt mir schon ganz gut.
Mir auch.
Wir gehen in den Tabellenkeller. Hansa Rostock gelingt der berühmte Befreiungsschlag. 4-0 gegen Rot-Weiß Essen nach dem Aus von Trainer Bernd Hollerbach.
Und was für eine Parade vom Gold am Ende, ist es trotzdem der Treffer für Rostock. Kevin Schumacher erlöst die Kogge.
Es ist gut. Und
das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Neuer Trainer, neues Personal.
Aber jetzt hatten wir eben die Chance zu zeigen, dass es auch anders geht. Und da hatten wir halt unglaublich Bock drauf. Und dann ist das einfach nur ein geiler Laden hier.
Das ist ein Riesenfehlpass. Grün! Hansa Rostock spielt Jugendforsch und macht den Deckel drauf.
Jedes Tor, die ganzen 90 Minuten plus die Interviews danach, alles davon war jeweils eine Backpfeife für den alten Trainer. Das war von Anfang an ein Himmelfahrtskommando. Das hast du gespürt, das hast du gemerkt. Das meine ich gar nicht persönlich gegen Bernd Hollerbach. Ich glaube, der hat sich da verrannt, der hat sich nicht erneuert, der ist da festgefahren und die Spieler haben sich von Anfang an damit unwohl gefühlt. Jetzt ist es nun mal so, Profifußball ist jetzt keine Wohlfühloase. Trotzdem heißt es mitziehen, auf 3 Punkte gehen, dir den Arsch aufreißen, auf gut Deutsch gesagt. Jetzt rede ich mal wie Kalle hier, ne? Briefmarke auf den Arsch und weg. Aber das war nichts. Und dieser Befreiungsschlag, das ist kein Zufall. Das war alles im Prinzip, jetzt sind wir frei, und das hat der Co-Trainer, das muss man sich mal reinziehen, der jetzt dann die Verantwortung übernommen hat, hat das danach auch gesagt. Da muss ich auch Amir Shapourzadeh dann mit in die Verantwortung nehmen. Also entweder bist du die ganze Zeit irgendwo Kaffee trinken oder guckst dir mal 2, 3 Trainingseinheiten an oder redest mal mit deinem Mannschaftsrat oder sowas, weil wenn man das nicht gehört, gesehen oder gespürt hat in den letzten Wochen, dann ist man auf jeden Fall fehl am Platz.
Find's ein bisschen zu hart, wie jetzt über Hollerbach gesprochen wird. Also ich glaube auch nicht, dass es die ideale Besetzung war. Aber sie haben ja auch zwischendurch mal einen 4-1-Sieg mit ihm gehabt gegen Unterhaching. Da haben wir ja auch gedacht, das würde in eine richtige Richtung gehen. Und die Interviews, da hast du recht, das klingt gerade das erste, wir waren jetzt irgendwie befreit oder so, das klingt dann schon nach Backpfeife. Trotzdem, wir waren ja zusammen in Saarbrücken. Das war jetzt für mich keine Mannschaft, die auseinandergefallen ist oder sowas. Ich glaube, du hattest jetzt noch das Glück, gegen Essen zu kommen. Da werden wir auch noch gleich drüber sprechen. Das ist ja für mich im Moment fast der Krisenherd Nummer 1 in dieser Liga. So viel vom Personal haben sie auch gar nicht geändert. Ich gebe dir in einem Punkt recht. Bernd Hollerbach als Trainer und ein Verein, das muss schon eine ganz spezielle Kombination sein. Er hat aber zum Beispiel in Würzburg damals lange gut trainiert. Er hat auch in Belgien in der ersten Liga, die spielen ja auch nicht nur mit Nüssen, hat er auch gut gearbeitet. Damals kam er zum HSV in der Abstiegssaison, da hat er erstmal in der Saison, in der Rückrunde, hat er Konditionstraining gemacht. Das war auch, wo du dann denkst, was ist denn hier los? Und ich glaube tatsächlich, dass er ein Typ ist aus dieser Magath-Schule, der mit, boah, die sind mir alle verweichlicht und so, da brauchen wir ein bisschen drauf, dass diese jungen Spieler, die nach Rostock kommen, nach einem Jahr des Abstiegs, vielleicht auch eine andere Ansprache brauchen. Da bin ich bei dir und ich finde das Experiment mit Shapourzadeh und Hollerbach, das fand ich schon echt gewagt. Er hat auch, glaube ich, nicht das Spielglück gehabt, das muss man dazu auch sagen, wie das Ding in Saarbrücken, wir hatten ja auch die Diskussion danach, ich war eher der Meinung, es ist ein Foul, aber du hast natürlich auch recht, die liegen schon 1-0 zurück und die haben auch keine Torchancen gehabt, also bei Rostock hatte es so, es war wie Mehltau so ein bisschen darüber, da bin ich schon bei dir und deshalb glaube ich auch, dass du irgendwie aus dieser Gasse raus musstest.
Ja, oh gut, bei dem Foul jetzt, wenn wir von Steele sprechen, Saarbrücken, da reden ja davon, da wäre das Spiel anders ausgegangen, das ist natürlich, also das ist peinlich.
Du liegst 0-1 zurück, dann ist das jetzt nicht unbedingt die spielentscheidende Szene.
Also ich wundere mich nur, das waberte ja jetzt schon seit Wochen, dass das wahrscheinlich nicht gut gehen wird mit Hollerbach. Aber das war ja so ein radikaler Schnitt im Sommer bei Rostock. Da hat man sich doch über Wochen Gedanken gemacht, welchen Weg gehen wir, welchen Trainer holen wir, welche Spieler holen wir. Die werden da ja mit einbezogen. Hier, das wird dann Hollerbach, der Trainer. Kann das funktionieren? Das ist die Art und Weise, wie wir trainieren, wie wir spielen wollen. Dass man sich so irren kann in der ganzen Nummer, das finde ich schon heftig. Also da kommt natürlich ein bisschen Spielpech dazu. Aber dass das, und es scheint ja auch wirklich jetzt am Samstag, da ist so viel Last abgefallen von der Mannschaft, wenn man da mal so reinhört und da merkt man, also da wird gesagt, wir sind alle froh, dass der jetzt weg ist. Das finde ich schon heftig, so nach 10, 11 Spieltagen, dass da so ein Gefühl hochkommt, dass Hauptsache der ist weg. Das finde ich
war
schon
das,
krass.
War das wirklich so krass insgesamt?
So wurde es mir gesagt, dass man das Gefühl hatte und ja.
Ich habe mir gestern das Spiel nochmal angeguckt, also ich habe natürlich immer auch ein bisschen, aber das war, und das habe ich deswegen gemacht, weil ich den direkten Vergleich hatte zu Saarbrücken, das war was anderes, das war was ganz anderes, als hätten die irgendwelche Ketten angehabt und diese Ketten waren dann wohl die Bernd Hollerbach den da irgendwie an die Beine gebunden hat und nochmal, das, was der Co-Trainer, ja, aber da frage ich mich, wo sind denn da die Verantwortlichen? Wo ist denn da die Verantwortung? Du guckst dir das Woche für Woche für Woche an und im Prinzip sagst du ja auch, das ist ja armselig auch für Bernd Hollerbach. Der weiß eigentlich, meine Spieler ziehen nicht mit, mein Team zieht nicht mit, vielleicht zieht ja keiner mit. Was mache ich hier eigentlich? Also der wird ja auch alleine gelassen. Man wird sich ja irgendwann mal was dabei gedacht haben, aber das stimmte vorne und hinten nicht.
Ja gut, Amir Schapusser, dem muss ja auch dem erstmal Vertrauen schenken. Du kannst ja nicht sagen, hier nach 6 Spieltagen, das funktioniert alles nicht, wir holen einen neuen Trainer. Er hängt da ja auch irgendwie mit drin. Deswegen musst du dem ja auch erstmal Zeit, Vertrauen.
Der ist der Hauptverantwortliche.
Ja, natürlich, genau.
Nee, aber mal ohne Spaß. Wir müssten ihn eigentlich mal einladen. Amir Schapusser, der hat ja auch schon gezeigt, in Osnabrück zum Beispiel. Gute Trainerentscheidung, aufgestiegen, ja. Danach ging es dann natürlich mit Harakiri. Jetzt kommst du nach Rostock, die Umgebung kennt er ja auch. Und dann bist du da im Büro und hast, was weiß ich, wie viele Leute, und denkst dir, was machen wir jetzt? Wie bauen wir das jetzt auf? Und dann kommst du auf Bernd Hollerbach. Und das ist ja auch legitim. Und dann nimmst du ihn, dann musst du den Weg aber auch gehen. Zu 110%. Und wenn du von Anfang an merkst, da sind Spieler, die du eigentlich als Eckpfeiler genommen hast, die ja auch irgendwie mal bei der Verpflichtung mit dem Trainer geredet haben hoffentlich, die aber sich denken, Moment mal, die Vorbereitung 4 Wochen, wir haben nicht einen freien Tag, was ist denn hier eigentlich los? Also entweder setzt du dich dann zusammen und sagst, Freunde, was ist jetzt der Weg? Wir haben auch erlebt, zum Beispiel in Mainz damals, da wurde Jörn Andersen dann auch entlassen, weil du gemerkt hast, so, jetzt ist hier alles Gaga. Und dann kam Thomas
Tuchel.
Trotz Aufstieg. Also du musst auch in diesen Situationen unbequeme Entscheidungen treffen, wenn du merkst, das fährt hier relativ schnell gegen die Wand. Und wir sind am 11. Spieltag. Da, nach 3 Monaten sozusagen triffst du diese Entscheidung. Auf was hat man denn da gewartet? Dass ja, Bernd Hollerbach jetzt jemand anders ist?
Es kostet ja auch alles immer ein bisschen Geld, ne?
Ja, das wir können
nicht immer fordern, Vereine sollen Geduld haben und sollen Konstanz zeigen. Und dann sollen sie den Trainer aber schon vor Beginn der Saison wieder rausschmeißen?
Also, das habe ich jetzt so nicht gesagt, aber irgendwann, also ich fordere gar nicht, dass die immer konstant sein sollen, aber es geht ja auch darum, das ist der gesamte Verein Hansa Rostock und du hast relativ schnell, und ich bin ja nicht mal dabei, gespürt, da läuft irgendwas schief.
Aber man muss natürlich 2 Sachen sagen. Gerade wenn du so einen riesen Umbruch hast, von dem ja Jannik auch gesprochen hat, dann musst du entweder sagen, ich nehme jemanden, wo ich ganz genau weiß, dass der zum Beispiel mit jungen Spielern, also ich kaufe nur 20-Jährige ein und habe einen Trainer, wo ich weiß, das funktioniert damit. Da bin ich dann, Entschuldigung, schon bei Strassi, gerade in so einem Neuaufbau, wo du auch die Fans mitnehmen musst, da brauchst du schon noch ein Zusammenspiel zwischen Sportdirektor und Trainer, dass du vielleicht sagst, du Junge, ich habe mir das jetzt mal angeguckt, also die laufen alle mit so einem Gesicht da rum, du musst vielleicht auch mal ein bisschen lockerer werden. Ich glaube, das kann Bernd Hollerbach gar nicht, das will er auch gar nicht, also deshalb, du weißt ja, was du damit verpflichtest und gerade am Anfang, wenn du so einen Anpassungsprozess hast, nach Jahren der Enttäuschung und immer nur auf unentschieden spielen, damit du nicht absteigst, brauchst du vielleicht einen Typen, der das mehr mit Sensoren macht. Das ist aber nicht Hollerbachs Fehler, weil bei Hollerbach weißt du, was draufsteht und was bekommst. Wo ich dir allerdings recht gebe, ist, ich finde, du hast immer, wenn du das erste Mal einen Trainer und einen Club siehst, dann hast du immer das Gefühl, ist das so ein warmer Gedanke, also den du hast, das passt, mit warmen Gedanken meine ich so ein Wohlfühlgedanken, passt der Trainer zu diesem Club? Und bei Bernd Hollerbach und Hansa Rostock habe ich dieses Gefühl auch eigentlich als Außenstehender nie gehabt, dass der knorrige Franke in dieses heißblütige, emotionale Umfeld, gerade um Hansa Rostock, der Norddeutsche ist ja eigentlich eher ein bisschen ruhiger, aber Hansa, das ist natürlich schon echt so eine Emotionssache und das hat irgendwie nicht gepasst, wie ich finde.
Auf jeden Fall haben sie jetzt den ersten Teil schon mal erledigt von dem, was Hansa-Vorstandschef Jürgen Wehland gefordert hat. Der wurde auf der Pressekonferenz vor dem Essenspiel nämlich das hier gefragt.
Was genau erhoffen Sie sich jetzt von diesem Schritt zu diesem Zeitpunkt mit Blick auch auf die nächsten Spiele? Was genau ist da die Erwartungshaltung?
6 Punkte.
Ja, wie gesagt, 3 sitzt schon. Und die nächsten 3 sollen dann zu Hause gegen den VfL Osnabrück geholt werden. Das ist natürlich auch ein Kellerkracher par excellence. Jetzt habe ich schon wieder par excellence gesagt. Und die Osnabrücker denken sich wahrscheinlich auch, na toll, ausgerechnet jetzt läuft es wieder bei Rostock. Jetzt, wo wir auch wieder ein bisschen in die Spur kommen.
Aber es ist so eine Ansage von Wehland. Ich finde das ein bisschen krass von ihm, jetzt so 6 Punkte zu verlangen, wenn du sowieso schon am Boden liegst nach dem Trainerwechsel. Und so. Jetzt hat es natürlich funktioniert mit den 3, aber finde ich schon irgendwie heftig. Oder?
Ja, was soll er sagen? 2? 4?
Nein, aber man Nein. kann es ja umschreiben und man muss nicht, ich weiß noch, letztes Mal, als jemand 6 Punkte gefordert hat, das war, glaube ich, Jürgen Luginger, und dann ist Uwe Koschin da rausgeflogen in Saarbrücken. Also das ist, das ist doch Medienschule 1x1, dass man das nicht macht, irgendwelche Punkte fordern. Aber
Koschin, taucht er jetzt in Rostock auf, oder?
Ja, bei der Trainersuche sind wir gleich erstmal, aber okay. Ich wollte erstmal auf dieses...
Ja, du machst es vielleicht nicht bei einem Trainer, den du neu geholt hast, von dem du dir was erhoffst, jetzt sind es ja Interimstrainer, da verbrennst du ja nichts.
Eben. Ich glaube, er wollte damit einfach nur so irgendwie ein bisschen auch mal, also das ist klar, die Entschuldigungen von dieser Mannschaft, die sind jetzt passé, die sind vorbei. Also jetzt heißt es richtig schön nach vorne gehen und zeigen, was man drauf hat, weil jetzt haben sie es geschafft. Jetzt ist Bernd Hollerbach weg, um es mal wirklich so krass zu sagen, aber jetzt sind die gefordert.
Das wollte ich jetzt auch mal gerade sagen. Also wir reden jetzt über Hollerbach. Also was da teilweise etablierte Spieler auch für einen Rotz sich zusammengespielt haben, das darf man auch mal übrigens sagen. Ne? Und das behaupte ich ja nach wie vor. Du hast irgendwann als Trainer eine Mannschaft verloren, da geht keiner mehr für dich durchs Feuer. Aber dass eine Mannschaft absichtlich so schlecht spielt, wie Hamza teilweise gespielt hat, also auch in Spielen, wo sie, haben wir ja auch gesagt, manchmal mit Spielglück, aber gerade in dieser Anfangsphase, wo wir sie bei Viktoria Köln oder sowas gesehen haben, da kann mir ja sein, da spielt ja keiner gegen den Trainer. Also da musst du schon auch mal als Spieler selber mal an deine eigene Nase fassen. Mit so viel erfahrenen, auch Zweitligaspielern drin.
Aber jetzt haben wir noch gar nicht spekuliert, wer der neue Hansa-Trainer werden könnte. Welche Namen fallen euch da als erstes
so,
ein?
So, das ist ja unsere Lieblingsrubrik. Trainer-Karussell. Ja, fang nochmal an, Leggy.
Ich habe wirklich überhaupt noch gar keine Gedanken gemacht. Das war übrigens ein Witz eben mit Uwe Koschinat, ne?
Also ich sage zumindest, Tobias Schweinsteiger wird es nicht. Davon gehe ich aus.
Der geht nach Regensburg, oder?
Davon gehst du jetzt schon aus.
Den wird Amir Chapuzadeh nicht nochmal verpflichten. Das glaube ich nicht.
Da würde ich sogar fast dagegen wetten.
Da würde ich alles reinsetzen, was ich habe.
Ich habe gestern nochmal ein bisschen rumtelefoniert und ich dachte eigentlich auch, das Tischtuch wäre zerschnitten, was da in Osnabrück passiert ist, aber wohl doch nicht so. Mhm. Und deswegen ist es auf jeden Fall so, dass er, glaube ich, ein Kandidat ist.
Aber ich glaube, dass sich Schweinsteiger eher zweite Liga sieht und da gibt es ja jetzt einige Angebote.
Fürth. In Regensburg?
Fürth.
Okay, Fürth.
Sucht auch.
Fürth sucht auch, aber das ist
aber ich
jetzt
hätte
nicht.
Noch einen anderen Namen.
Michael Schiele.
Nee, Michael Borres.
Oh.
Weil ich glaube, dass Rostock jetzt, also naturgemäß holst du ja jetzt einen Trainer, der so ein bisschen das Gegenteil darstellt von Bernd Hollerbach. Michael Borres kennt die Liga, der hat letzte Saison für Mannheim einen sehr guten Job gemacht als, ich sag mal, Analyst unter Marco Antwerpen. Als er da war, hat Mannheim richtig performt, auch auf eine moderne Art und Weise. Dazu kennt er Amir Chapuzadeh aus Lotter Zeiten, der hat unter ihm trainiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der in dieser Liga passt.
Aber hat der nicht einen Job?
Der hat aktuell einen Job, aber Rostock zahlt ja Ablöse. Also zweite ungarische Liga, ich glaube, das kann man doch schon mal bezahlen.
Da ist er, glaube ich, ne? Oder?
Mhm. Und ich glaube, der würde so auch, der hätte, glaube ich, richtig Bock auf dritte Liga.
Und Tobias Strobel von der U23 von Augsburg soll ja heißer Kandidat sein.
Gut, das sind dann immer so Namen, die Arbeit von denen kann man ja eigentlich schlecht beurteilen. Schweinsteiger. Schwierig. Also einerseits hat man das Gefühl, dass der Name Schweinsteiger so wird immer direkt gehandelt durch diese spektakuläre Aufstiegssaison. Ich meine, in der zweiten Liga hat er überhaupt nicht geliefert. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das war sang- und klanglos. Und er hat ja schon noch ein bisschen den Ruf als sehr ambitionierter Trainer, der auch als Co-Trainer sehr ungeduldig war und eigentlich von lieber von heute auf morgen eher so von dem Cheftrainer übernommen hätte. Also ich glaube, er hat nicht den Ruf, ein ausgeprägter Teamplayer zu sein. Und die Frage, ob du dir das dann als Chapuzadeh nochmal ins... Ich finde eigentlich, die Idee mit Schiele hat was. Wobei auf der anderen Seite, wenn ich wieder gerade eben gesagt habe, so ein knorriger Franke nach Rostock, ich meine, er ist ja Schwabe, irgendwie hat Schiele immer gute Arbeit geleistet, aber kann ich mir den jetzt direkt in Rostock vorstellen?
Entschuldigung.
Janik will was sagen, hat aber gerade Streuselkuchen dazwischen. Kann einer übernehmen gerade.
Gönn dir, Janik, gönn dir.
Janik, das war jetzt kein guter Zeitpunkt.
Ich wollte gar nichts sagen. Ich habe ja meine Namen genannt.
Was ist mit Antwerpen?
Ja, das muss Tobi sagen.
Ich hatte keinen Kontakt zu ihm.
Heute.
Ich glaube, wenn sie den Abstieg verhindern wollen, ja.
Und vor allem, ich meine, wenn du gerade gesagt hast, die Mannschaft kommt da nicht mit Hollerbach, der jetzt auch nicht gerade von der sanften Ansprache kommt. Ne? Ja.
Also ich glaube, Schweinsteiger wird es nicht. Und Michael Borres ist eine gute Idee. Aber vielleicht kommt Amir Chapuzadeh wieder mit irgendeiner anderen tollen Idee.
Ich hätte ja normal gesagt Patrick Klöckner, aber der war ja schon mal da.
Das ist ja auch das Problem. Alle, die schon jetzt irgendwie in Frage kommen, waren ja schon mal da, ne? Hertel, Klöckner, okay, Alois Schwarz.
Ja, aber Hertel, das wäre doch eigentlich, das würde doch... Ja, wobei, das ist...
Noch doch.
Der ist auch knurrig. Aber,
ja gut, aber glaub, das hat ja...
Das war die erfolgreichste Zeit.
Das hat ja total gut gepasst. Aber... Es ist ja ganz selten, dass so eine Rückkehraktion dann nochmal genau dieselben Erfolge zeitigt. Ne?
Was ist mit Jogi Löw? Der hat ja auch schon lange nicht mehr...
Der will ja wieder.
Ja, der will doch wieder, habe ich gehört. Jogi Löw in Liga 3, Yannick?
Das hätte was. Enrico Maaßen kommt ja auch da oben aus Wismar, glaube ich. Ne? oder sowas.
Wobei der ist ja gerade einigermaßen, geht's ja in St. Gallen unterwegs, ne?
Ja gut, die Schweizer Liga.
Ganz viel Spekulatius.
Hatten wir letzte Woche.
Man merkt, Weihnachten naht, Spekulatius auch bei uns in 4:3. Eine Sache müssen wir noch ansprechen, die vor dem Spiel von Rostock gegen Essen passiert ist, nämlich die hässliche Attacke auf den Essener Sonderzug mit, ich weiß nicht, 700, 800 Fans waren da, glaube ich, drin. Auch Kinder und Familien. Und dann wurde der Zug zum Stehen gebracht und von Vollidioten mit Steinen beworfen oder was auch immer. Da ist offiziell noch nichts bewiesen, dass es sich dabei um Rostocker Fans gehandelt hat. Aber das liegt natürlich sehr nahe. Es gibt da so ein Video, was ein bisschen viral gegangen ist. Also mich kotzt sowas an.
Ja, ob jetzt Rostock, Essen, Aachen oder aus Bangladesch oder was, das sind einfach Dreckschweine. Ja, also da sind Kinder drin und so weiter und so fort. Das ist für mich, ich glaube, vor ein paar Jahren gab es das schon mal ähnlich in Mönchengladbach, Köln, die dann Busse mit Steinen und mit Zeug beworfen. Deswegen ist in Mönchengladbach auch komplett Glasflaschenverbot seitdem bei diesem Derby. Das sind einfach nur, das müssen komplette Minusmenschen sein. Das ist mir auch egal, wo die herkommen.
Ich habe irgendwo gelesen, dass es auch angekündigt wurde, dass das passiert. Das macht es aber nicht besser.
Also nein, vor allem, ich habe die Bilder mal, habe noch in Erinnerung, vor anderthalb oder vor zweieinhalb Jahren, letztes Saisonspiel Rostock gegen den HSV, da wurde auch ein Sonderzug angegriffen. Es war leider auch schon dort mal und es ist eigentlich immer, wenn du jetzt aus der Ferne so ein bisschen drüber sprichst, da muss man ganz klar sagen, wir finden das, glaube ich, hier alle am Tisch, dass Hansa Rostock ein richtig geiler Fußballverein ist. Ich habe immer auch irgendwie eine Grundsympathie für die gehabt, weil ich finde, die haben sensationelle Arbeit geleistet, 12 Jahre erste Liga zu spielen. Was für geile Typen da, was für eine geile Atmosphäre, wenn du da in diesem Stadion bist. Und trotzdem gibt es auch immer wieder, und das ist ja oft wahrscheinlich auch, wenn du große Fangruppen hast, dann hast du halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich ein paar wirklich Wahnsinnige darunter sind. Das ist ja auch leider kein Einzelfall. Das hat ja nicht nur was mit Hansa Rostock zu tun. Und es ist einfach, ja, da bin ich bei dir, das ist einfach krank, das muss man ehrlich sagen.
Ich finde es immer so krass, dass dann der Ruf des Vereins so krass beschädigt wird von so einer kleinen Gruppe. Ne? Das ist ja wirklich maximal radikal, was da.
Aber die Frage ist ja auch immer, was macht der Verein dann auch? Und das ist jetzt nicht nur ein Rostock-Phänomen, was macht genau, ein Verein darunter? Weil oft ist es ja auch so, dass dann irgendwelche Menschen in Positionen reinkommen, die selber versuchen zu diesen Menschen, klar, mit diesen musst du ja eigentlich auch sprechen, also, ne, aber es kann ja nicht sein, dass die dann praktisch gewählt werden auf Gnaden von diesem Teil, also das jetzt ausdrücklich nicht auf Hansa Rostock bezogen, also es darf da auch keine gefährliche Nähe entstehen.
Also ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an das Spiel Bayreuth gegen Dresden vor ein paar Jahren, als die Dresden-Fans wieder so eskaliert sind. Da gab es ja auch einen Riesenschaden, viele Verletzte.
Klos abgerissen und sowas.
Genau,
da.
Und auch einen Sonderzug demoliert. Also auch der Schaden, der da entsteht, ist ja sechsstellig gewesen. Das Problem ist ja dann werden Konsequenzen gezogen und die belasten ja natürlich dann alle Fans, ne? Weil dann wahrscheinlich wieder irgendwie keine Auswärtskarten.
Genau, gefühlt endet sowas immer mit der Aussage des Vereins, wir werden dem in aller Härte nachgehen und wir werden da Konsequenzen ziehen und so. Das liest man dann immer und dann ebbt das Thema ab und man weiß immer gar nicht, was ist denn jetzt passiert? Werden da wirklich Leute aus dem Verkehr gezogen? Kann man ja gar nicht.
Und
die waren ja alle vermummt.
Und was, Tobi, was ist der, also ich versuche wirklich mal nachzugehen. Du hast dieses Ding wie diese alten Hooligan-Filme aus England. Das ist meine Firma, die verteidige ich und sowas, ne? Da kann ja jetzt jeder für sich entscheiden oder nicht, wie verrückt er das findet oder sogar noch ein Verständnis dafür hat. Aber was ist das Ritual, einen Klo zu zerstören? Also mir fehlt da jeglicher Ansatz, überhaupt in eine Richtung zu kommen. Was soll das sein? Also
das ist Selbstinszenierung.
Ja, aber ein Klo zu zerlegen, das ist doch...
Das wird als Erfolg verbucht.
Ist das ein Männlichkeitsritual oder
ja,
sowas?
Ja, wenn dann irgendwo ein Artikel steht, da wurden Klos abgerissen, dann ist das für die offenbar geil.
Versteht das irgendjemand?
Nein, das ist natürlich total hirnrissig. Und ich sage auch, die sollen sich gerne irgendwo auf den Lichtungen treffen und sich die Rübe einhauen, aber die sollen das halt einfach nicht machen, wenn dann Unbeteiligte zu Schaden kommen. Erst recht nicht, wenn da Kinder im Zug sitzen.
Komm, wir
reden wieder über was Schönes.
Genau.
Ach, dann können wir jetzt gar nicht über Aachen und den Bock reden. Becky, du warst ja in Bielefeld gegen Aachen. Kurioses Eigentor von Börtner. Ich meine, so ein Ding passiert halt mal. War aber noch nicht mal ein Platzfehler oder so. Ne? War einfach...
Gar nichts.
Sein Trainer hat es ein bisschen versucht zu erklären mit, ja, die Sonne stand tief und so. Aber
ja,
so
er wollte auch gar nicht im Interview drüber eingehen, er müsste sich das erstmal mit ihm zusammen angucken. Ich finde, dass Heiner Backhaus vieles richtig macht in Aachen gerade, aber das ist natürlich jetzt eine Situation, in die hat er sich so ein bisschen, finde ich, auch selber rein manövriert, weil er hat ja Jonen, der Stammkeeper war und der gut gehalten hat, nach einer Gehirnerschütterung rausgenommen, weil Börtner so gut gehalten hat. Ne?
Also er
hat
ja, dann, ohne Not einfach.
Genau,
ne?
Und er hat dieses Leistungsprinzip als höchste Prämisse erklärt. Jetzt hat Börtner in der englischen Woche zweimal hintereinander gepatzt, also bei dem Heimspiel gegen Unterhaching war es. und jetzt in Bielefeld, also wenn er konsequent ist, dann müsste er eigentlich jetzt wieder zurückwechseln. Dann ist aber die Gefahr da, dass er zwei verunsicherte Torhüter hat. Ne?
Nein, er muss Börtner jetzt bringen.
Ja, aber
er hat es ja ausgerufen, das Leistungsprinzip.
Ja, er hat es ja ausgerufen. Er hat Jonen nicht zurück, obwohl Jonen gut gespielt hat. Und Börtner, muss ich dann sagen, im Positiven, also der musste ja noch 87 Minuten spielen und hat das auch ordentlich gemacht.
Und stellst zum Interview auch, ne?
Ja, ja, klar. Ja. Also habe ich ganz große Achtung davor. Aber trotzdem guckt ja auch eine Mannschaft auf sowas. Und wenn ich jetzt Jonen wäre, würde ich denken, ja gut, also jetzt hat er zweimal daneben gegriffen, jetzt bin ich doch eigentlich wieder dran. Ich bin ja auch als Nummer 1 in die Saison gegangen und nur weil mich da einer umrennt von Viktoria Köln, spiele ich nicht. Ich finde schon, dass das ein Thema ist.
Tja, was soll ich dazu noch sagen? Also das können wir nicht beeinflussen. Ihr habt alle recht, also wenn es das Leistungsprinzip gibt und er hat es ausgesprochen, hat er jetzt die Arschkarte.
Aber ich fand's gut, dass er sich wirklich dahin stellt und sagt, will ich mir gar nicht nochmal angucken, ich nehme dann jetzt wirklich extra in Schutz, weil bei Anton Heinz hat er es dann nicht getan. Ja. War schön. Ne? Da war er gar nicht amused, dass Heinz den Elfmeter geschossen hat und gar nicht vorgesehen war.
Sondern das kann ich auch nicht verstehen. Wirklich nicht. Also wenn es doch eine klare Rangfolge gibt auf dem Feld. Bahn schießt die Elfmeter. Warum lässt sich dann ein Spieler wie Bentley Baxter Bahn den Elfmeter da weg?
Weil er weiß, der Heinz braucht das Tor. Und dann ist er wahrscheinlich hundertprozentig überzeugt gewesen, der macht auch das Tor. Und wenn er das Tor macht, dann geht da natürlich der Knopf auf. Und jetzt hat er dann auch leider daneben gegriffen. Und
ich finde, man muss dazu sagen, der war auch jetzt nicht beschissen geschossen. Ja. Der war einfach herausragend gehalten von Kersken, fand ich. Der Elfmeter war okay. Der war nicht so schlecht geschossen wie der, wen hatten wir noch?
Welchen Elfmeter? Rabihic,
genau. Ja, und dann sind das halt so Mechanismen in der Mannschaft, wo sie dann halt selbst entscheidet. Wenn es gut geht, spricht keiner mehr drüber und wenn es schlecht geht, dann klar, ist der Trainer ein bisschen sauer.
Wie findet ihr das eigentlich? Das habe ich mich während dem Interview noch gefragt. Also Backhaus ist ja schon durchaus eine schillernde Figur in dieser Liga und wenn du dem das Mikrofon hinhältst, dann weißt du eigentlich, dass du ein, zwei zitable Dinger dabei hast. Aber der stellt sich nach einem 1-1 in Bielefeld und nach 7 Punkte englischen Woche, stellt er sich dahin und rückt etwas in den Vordergrund, wo du natürlich nachfragst, wie war das mit dem Elfmeter? Da wäre normal gewesen, naja gut, also wir hatten eine ganz andere Rangfolge. Ich habe der Mannschaft etwas dazu gesagt, das machen wir intern. Das wäre normal eine Antwort gewesen. So, zwei oder dreimal rückt er die Haltung, das ist ja immer sein wichtigstes Wort, Haltung. Und wir können nur mit Demut und hier muss sich jeder dran halten. Findet ihr das noch in einem Rahmen oder ist das schon irgendwann, wenn du das als Trainer nach jedem Spiel eigentlich wie so ein Mantra predigst, fliegt dir das auch irgendwann mal um die Ohren, dass du so ein bisschen als, es gab früher so einen Fernsehfahrer, Pater Leppich, der hat immer so Demuts und Charaktersätze rausgemacht. Also ich muss sagen, ich mag Interviews mit ihm sehr gerne, aber es war mir am Samstag einer zu viel.
Also, ich muss persönlich sagen, aus Redakteurssicht, ich ziehe mir alles rein von Backhaus, jede PK, jedes Interview, weil einfach immer wieder ein Spruch kommt. Ich habe zu dir noch auf der Hinfahrt nach Osnabrück gesagt, eigentlich müssten wir mal so eine Rubrik einführen, der Backhaus der Woche, weil der wirklich irgendwie ein Stück weit so der Philosoph der dritten Liga ist. Der haut ja auf jeder PK, in jedem Interview haut er einen Spruch raus, kannst du auf eine Tasse kleben und dann, ja.
Jede Woche was Frisches nach dem Motto Bäckerei Backhaus.
Genau. Ja, deswegen, also ich erfreue mich daran. Das nutze ich wahrscheinlich ab im Laufe der Saison an der Mannschaft. Wobei, das läuft ja jetzt auch schon seit einem Jahr und die Mannschaft sagt ja selber, der macht uns immer so heiß. Deswegen, wenn der Erfolg da ist, passt es ja.
Passt auch. Also ich habe es lieber so als anders. Ne? Aber ich verstehe auch Vigi. Also.
Ja, ich war ja erstmal eine Frage. Ja.
Ein Wort noch zu Bahn. Der hat wirklich in seiner Profikarriere alle seine 19 Elfmeter verwandelt. 19 von 19. Nur den ersten für St. Pauli 2 nicht.
Bentley, Baxter, Bahn und
noch ist, der ist der Einzige in der Bundesliga, der
Heinrich.
Ich glaube, ist es der Einzige? Also es gibt einen, der hat keinen einzigen Elfmeter verschossen. Jochen Abel.
Es gibt auch einen, der hat einen Elfmeter verschossen und den nicht reingemacht. Max Eberl.
Dann wäre Bentley, Baxter, Bahn ja jemand für den ersten FC Saarbrücken, denn die haben vom Punkt noch gar nicht getroffen in dieser Saison. Jetzt am Samstag schon wieder verschossen. Kasim Rabihic. Nicht gut geschossen, in die Mitte, Torwart ist stehen geblieben, Lukas Jonsson vom VfL Osnabrück und deswegen gab es da nur den einen Punkt.
Ja, was heißt nur, also es war jetzt schon geschmeidige englische Woche, oder, für den FCS?
Also, auf jeden Fall.
Es sind ja zwei Themen, einmal Saarbrücken und einmal Osnabrück. Ich würde sagen, wir fangen mit Saarbrücken an.
Ja. Ne?
Also drei verschossene Elfmeter in der Saison von drei Versuchen ist natürlich kläglich, drei unterschiedliche Schützen. Das kostet dich dann am Ende einfach Punkte im Aufstiegskampf. Ne? Und Rabihic, ich bitte dich, der tritt ja sonst Standards. Also da fliegen dir die Dinger um die Ohren. Warum pölt der den Ball nicht einfach in den Winkel? Also ich verstehe
es. Der hat gedacht, der Torwart geht in eine Ecke und dann bist du in der Mitte halt safe. Aber der Torwart ist eben stehen geblieben.
Also eins muss ich sagen, ich bin ja großer Elfmeter-Experte, auch als Aktiver. Ja?
jetzt kommt's.
Im Elfmeter-Turnier mit dem Heising und Adelmann habe ich bislang alle verschossen. Und dann war mein großer Auftritt ja in Heidenheim beim Abschiedsspiel von Schnatti, wo ich ihn an die Latte gezimmert habe. Das Tor wird kleiner. Also ich glaube, das gilt auch für einen Profi. Veggie, ich weiß, du hast hoch gespielt, aber das Tor wird doch wirklich kleiner. Man kann es auch mal verkacken.
Ich hatte beim 7-Meter-Schießen, ich habe ein Trauma gehabt. Ich habe mit meinem Heimatverein JSG Mendig-Bell damals im Finale der Kreismeisterschaft gegen den TuS Mayen, für den ich später auch noch spielen durfte, habe ich einen 7-Meter verschossen. Da hast du recht. Allerdings war ich jetzt fußballerisch auch ein bisschen entfernt von Rabihic. Ich habe eher mich in die vierte Liga getreten. Und da bin ich schon bei Yannick. Ich glaube, man kann natürlich ein bisschen was daraus machen. Rabihic ist ja, ich liebe diesen Spielertypen. Das ist so ein richtig geiler Zocker eigentlich. Aber wenn Rabihic zum Elfmeterpunkt geht, der schießt dir wahrscheinlich aus 30 Metern eine Cola-Dose oben vom Lattenkreuz runter. Das hat Ernst Happel ja damals immer beim HSV mit den Spielern gemacht. Wer die Dose trifft, darf im Regen, darf aufhören zu trainieren. Leg dir den Ball dahin, dann braucht der Torwart kann machen, was er will. Gerade bei den verschärften Regeln für ein Tor. Rabihic kann von 20 eigentlich 19 tritt der oben das Ding genau weg. Warum macht er so einen Mist? Das ist eine berechtigte Frage.
Das ist echt eine. Also die Art und Weise ist natürlich die berechtigte Frage. Ne? Das ist einfach laissez-faire. Und da hat Ziel ja auch gesagt, also wenn wir 2 von 3 reinmachen, dann stehen wir aber ganz woanders. Und das kann am Ende entscheidend sein. Ne? Ich will halt nicht auf den Elfmeter per se. Man kann Elfmeter verschießen. Die Art und Weise ist das andere. Und das war jetzt natürlich eher unglücklich, sagen wir es mal so.
Andreas Brehme, der hat den Elfmeter so geschossen, wie hat Gerd Rubenbauer gesagt. Goykoetschea war in der Ecke. Goykoetschea wusste alles.
Nur halten.
Ja, weil den kannst du nicht halten. Diesen Elfmeter von Andreas Brehme kannst du nicht halten.
Ja, manchmal ist es gut, wenn man nicht zu viel nachdenkt und nicht zu viel nachdenken kann vor einem Elfmeter.
Und Günther Gorenz, der würde sagen, das sind die Nuancen, die entscheiden über den Ausgang.
Geil, wenn du Sky Austria abends so guckst, da ist er ja jetzt Sportdirektor, ich weiß gar nicht, ich glaube in Klagenfurt oder sowas, die Interviews von den Kollegen, die ist einfach ein Genuss. Er guckt noch genauso grimmig wie damals bei 60.
Trotzdem war man beim FCS jetzt nicht unzufrieden mit dem Punkt, wir waren ja lange auch in Unterzahl und Rüdiger Ziel sagte nachher auch, das ist für mich eigentlich völlig okay, denn Osnabrück war natürlich unterm Strich schon ein bisschen näher am Sieg dann dran, aber klar, als er den Elfmeter verschossen hat, wäre Saarbrücken in Führung gegangen. Ich weiß nicht, ob Osnabrück da nochmal zurückkommt.
Sie waren Blitztabellenführer.
Ja.
Also sie wären jetzt, glaube ich, Dritter gewesen, ne? Also wenn sie den reingemacht hätten. Aber mit 21 Punkten ist der FCS oben mit dabei. Bei allem, was da so knarzt und knackt und knurrt, ist alles wurscht. Also es gibt viele Vereine in der Bundesrepublik, die hätten gerne diese Probleme.
Ja, hast du recht, die sind oben mit dabei, aber dir fehlen natürlich durch diese Statistik, jetzt reite ich darauf rum, aber es sind einfach 3 verschossene Elfmeter. 100,
ja.
Eine 100% Verschießquote im Grunde genommen. Letztes Jahr haben wir uns über Bielefeld so aufgeregt, dass die keine Elfmeter schießen können. Also daran müssen die arbeiten.
Ja.
Und wir waren ja bei dem Spiel, im Vorfeld haben wir viel thematisiert, Saarbrücken unfassbar auswärtsstark, 4 von 5 Spielen gewonnen. Das war ein Spiel, das muss Osnabrück sowas von safe gewinnen. Torschüsse am Ende, 24-4 für den Tabellenletzten.
Also sind wir jetzt,
ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, eine Spitzenmannschaft nimmt dann trotzdem was mit. Vielleicht ist es Saarbrücken.
Also FCS ist für mich oben mit dabei. Aber natürlich, ich hänge auch da dran, vor allen Dingen mit Blick auf die Schlussphase der letzten Saison, wenn man auf den letzten Spieltag guckt, diese 2, 3 Punkte, die weg sind aufgrund der verschossenen Elfmeter, die hätten in der letzten Saison dann am Ende dafür gereicht, dass sie jetzt in der zweiten Liga wären. Insofern richtig von dir, da drauf zu schauen. Auf der anderen Seite, englische Woche, unterm Strich 7 Punkte mit der Gemengelage, da gebe ich 4,5 von 5 Lionern.
Und man muss ja auch sagen, selbst wenn der Elfmeter jetzt drin ist, dann ist natürlich die Chance.
Dann gewinnen die das Spiel. Safe.
Mhm. Ja, aber trotzdem, die andere Frage ist ja immer, es gab früher auch immer, da hast du den Spielern geguckt von deiner Mannschaft, in einer Viertelstunde hatten die 300%ige da liegen und dann verlierst du das Spiel. Dann sagen die, wir müssen nach 15 Minuten schon 3-0 führen. Das stimmt ja nicht. Die Statik eines Spiels verändert sich in dem Moment, wo der Elfmeter drin ist für Saarbrücken, weißt du, wie das Spiel weitergeht. Osnabrück wird offensiv wechseln und macht wieder mehr drauf. Also die Rechnung, wir haben jetzt 6 Punkte verloren durch 3 Elfmeter, die ist sicherlich zulässig, aber ich glaube nicht, dass es die ganze Wahrheit ist.
Man kann es ja auch positiv sehen, der VfL Osnabrück kommt langsam in Form.
Der hat überzeugt auf jeden Fall.
Also noch nicht von den Punkten her, aber mein letzter Eindruck war ja Bielefeld. Jetzt haben sie bei den Löwen 2-mal ganz nach Rückstand noch gepunktet, also 2-mal in Rückstand gelegen, gepunktet. Genauso jetzt auch gegen Saarbrücken, Torschussstatistik habe ich dir gesagt. Mhm. Deswegen, also ich sehe da nur Positives beim VfL. Trotz Tabellenletzter, Wahnsinn.
Ich finde, es ist ein Match mit Pete Reimers und allein durch die zwei Punkte ist es ja so, wenn du auf die Tabelle guckst, hättest du jetzt keine geholt, dann sind schon vier bis zum rettenden Ufer. Jetzt weißt du, ein Sieg, ein Spieltag läuft für dich ganz gut. Es ist ja eh Wahnsinn, wie eng das da ist. Also wichtig ist im Moment, Mannschaft muss sich mit dem Trainer finden und den Kontakt halten zu den Plätzen und das klappt ja.
Reimers hat sich auch vorgestellt bei uns beiden.
Unfassbar netter Typ, ja.
Ja. Also ist auf jeden Fall ein Podcast-Kandidat
also,
für die nächsten Wochen.
Definitiv. Jeder, der in diese Liga kommt, muss sich bei Jannik Bakic vorstellen. Das ist so und das wird auch immer so bleiben und ich glaube, Hollerbach hat sich nicht vorgestellt.
Warst du mit dem schon mal Bier trinken in Hamburg?
Nee, war ich noch nicht.
Okay, gut. Das kann man auch gut.
Ja, spielt nicht Osnabrück nächste Woche in Rostock?
In Rostock.
Wahnsinn, oder? Das ist schon mal, das ist auf jeden Fall ein Duell, da gucke ich rein. Das schaue ich mir an. Aber ansonsten, es ist alles gesagt und nicht von jedem. Ja, der VfL ist auf einem guten Weg und ich mache mir nicht mehr so viel Sorgen wie vor zwei Wochen noch.
Bei Pete Reimers ging der Torwart-Move ja übrigens dann auf. David Richter hat er rausgenommen. Lukas Jonsson, der Schwede, jetzt zweimal gespielt.
Müssen wir eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, weil wir den so rausgeredet haben jetzt? Oder?
Ja.
Letzte Woche?
Ich hab gesagt, dass Richter für mich ein ganz, ganz starkes Spiel in Bielefeld gemacht hat.
Ja, aber
es
war ja dann schon ein Torwartfehler. Und
ja, das aber... Ich war überrascht. Also, ich finde, Richter hat auch eine gute Ausstrahlung. Also, wegen einem Ding holst du den normalerweise nicht raus. Dann musst du schon überzeugt sein, dass der andere wirklich besser ist.
Ich glaube, die holen Pipo Kühn zurück im Winter.
Nee, machen sie nicht weg, ich weiß nicht.
Nee, warum sollen die den zurücknehmen?
Ja, können ja sein. Du hast ja,
das sind doch zwei gute Torhüter.
Ich habe es jetzt einfach nur so gedroppt.
Okay. Nein,
Pipo Kühn ist ein guter Keeper, aber die beiden anderen sind ja jetzt nicht so. Also, ich glaube nicht, dass jetzt Osnabrück ein Problem auf der Torhüterposition hat.
Übrigens, Menzel von Saarbrücken auch Wahnsinnspartie gemacht. Sensationell. Nächstes Thema.
Tor des Monats.
Tore Jakobsen ist der Gewinner des Tor des Monats September.
Haben wir dann jetzt nicht schon zwei?
Zweimal in Folge. Ja. Also, wir hatten Dominik Notnagel im August, wir haben Tore Jakobsen im September.
Und jetzt?
Was nächster kommt jetzt? Kandidat könnte ja zum Beispiel Oppi sein mit diesem Freistoßtor.
Wobei die Bielefeld-Fans, das sind dann auch schon einige.
Ja,
und ich glaube, da rund um die Sportschau gibt es ja auch den einen oder anderen Arminen, oder?
Ja.
Also ich bin erstmal dafür, den Titel holen wir uns, die meisten Tore des Monats in dieser Saison. Deswegen dritte Liga, immer weiter supporten. Okay. Und ich finde es eigentlich ganz geil, es gibt ja immer diese kleine goldene Medaille dazu, dass das eine Wandermedaille wird. Weil es wäre doch ganz witzig, wenn immer der Gewinner des letztjährigen Monats dem Gewinner des aktuellen Monats die Medaille übergibt. Es gibt ja dann ganz viele lustige Begegnungen und Konstellationen. Also,
wie willst du das denn organisatorisch hinkriegen?
Das kriegt die AD schon irgendwie hin.
Das ist nicht der letztjährige Monat, sondern der letztmonatige Monat.
Der letzte Monat, ja genau.
Wenn ich diese Begeisterung. Ist ja. Ich glaube, der ist nur zur Sportschau gewechselt, um diese Rubrik einzuführen.
Jetzt stell dir mal vor, welche Begegnungen es da geben würde. Also jetzt zum Beispiel würde Lobinger Jakobsen die Medaille übergeben. Das ist ja noch relativ unspektakulär. Aber Jakobsen übergibt sie dann im nächsten Monat vielleicht, weiß ich nicht, Robert Lewandowski. Wäre ja mal möglich.
In Barcelona.
Genau, und dann muss Robert Lewandowski aber wieder zu Ingo Steffens, weil der in der Kreisliga A irgendwie ein Fallrückzieher-Tor macht.
Okay, das macht er dann bestimmt.
Glaubst,
dann
kommt Lewandowski aus Barcelona.
Ja, das wäre der Gag. Und Ingo Steffens muss dann wieder nach, weiß ich nicht, zu
Haaland. Aber wenn er eine 10-sekündige Videobotschaft schickt.
Eine kurze Frage. Ich glaube, das geht doch gar nicht. In Barcelona kann man nicht das Sportschau-Tor des Monats machen, oder? Das
kommt auf die Bildrechte an.
Aber ihr wisst, was ich meine. Ich fände es ganz witzig. Die Wandermedaille.
Ich habe jetzt gerade, mittlerweile habe ich bei Janik so ein bisschen Angst, dass da beim Friseur irgendwie noch was anderes passiert ist. Dass Robert Lewandowski zu Ingo Steffens fährt.
Ja, aber das ist so heiß gefüllt. Ich muss jetzt mal den Janik unterstützen.
Die Idee ist
super. Man gibt sich die Klinke in die Hand. Liga-unabhängig, der Star.
Es ist leider, da muss ich jetzt alle romantischen Rosamunde Pilcher-Gedanken, das ist das Unrealistischste, was ich jemals gehört habe.
Und was ist, wenn man das zur Pflicht macht? Man macht es einfach zur Pflicht.
Wer soll denn das zur Pflicht machen?
In der nächsten
Die
Periode.
DFL macht doch alles zur Pflicht. Jetzt müssen die Zweitligisten eine E-Sports-Mannschaft gründen.
Moment mal ganz kurz. Pflicht ist eigentlich, dass es ein Superflash-Interview direkt nach dem Abpfiff gibt. Und egal in welcher Liga, wir warten bis zu 8 Minuten aufs erste Interview. Das ist ein Witz. Wir sollten das zur Pflicht machen. Dann sagt der einfach ganz kurz, bevor der zu Ingo Steffens fliegt und wahrscheinlich dann noch die Auslosung für den Cup der Landespokalsieger macht, ich habe Magen-Darm, hör auf. Also das ist mir jetzt wirklich zu viel
ich find's
Romantik.
Witzig, wenn wir einen Hörer hätten, der wirklich Ingo Steffens heißt.
Aber man muss auch mal sagen, wir sind hier in Ehrenfeld. Wie Jannik Bakic heute von dir, Reggie, und von uns allen ins Achtung gestellt wird, das möchte ich, dass es auch demnächst bei mir zu Hause passiert.
Nein, man muss sagen, ich finde das richtig gut. Jannik Bakic, der am Anfang immer gesagt hat, ja, was mache ich eigentlich so, der schmeißt heute eine These nach der anderen rein. Der steht zu seinen Thesen, der wehrt sich. Das ist der Jannik Bakic, den ich liebe.
Die Bakic-Thesen.
Dankeschön.
Haben wir noch ein Thema? Beuth hat dem Waldhof einen Punkt gerettet.
Wir trotz sind schon Grippe. Über eine Stunde.
Ja, oder? Ja, trotz Grippe. Die Frau hat gesagt, nein, mach es nicht. Und klar hat er getroffen, aber ich hätte auf die Frau gehört. Ne, das macht man nicht.
Ja, ist gefährlich. Leistungssport
mit der Seite, da geht es ganz schnell ans Herz, mein lieber Freund.
Ja, Herzmuskelentzündung, muss man ganz ehrlich sagen, das ist überhaupt gar kein Witz.
Genau, und auch liebe Kinder. Und liebe Teenies und so weiter und so fort, nehmt euch das nicht zum Vorbild. Er hat jetzt zwar getroffen und sowas, aber das ist scheiße.
Ja, ist wirklich, das, ganz viele Mannschaftsärzte sagen ja auch, das geht gar nicht, weil du durch diese eine Grippe, der Körper ist geschwächt, das geht auf den Herzmuskel und das merkst du nicht direkt, sondern irgendwann 10 Jahre später. Wir hatten ja wirklich schon Todesfälle da im Fußball, wo man gesagt hat, das ist eine verschleppte Herzmuskelentzündung.
Aber also kann ich dann das, die medizinische Abteilung vom Waldhof auch nicht verstehen?
Gut, wir wissen ja nicht, wie das Krankheitsbild jetzt war. Aber dass daraus natürlich jetzt, ich meine, das muss jetzt Waldhof muss sehen, dass sie ihre Punkte kriegen. Aber das kann man nicht, wenn man, ja, eigentlich ist das noch ganz witzig, die Frau hat gesagt, nein, und kommt, nee, das ist überhaupt nicht witzig. Das ist ganz klar zu empfehlen. Wer krank ist, sollte keinen Sport machen.
Das
Punkt.
Das ist ja generell ein Thema im Profifußball. Also, wie viele Spieler lassen sich fit spritzen, nehmen Ibus, um alleine zu trainieren? Da ist ja auch ein Druck dahinter, wenn du beim Abschlusstraining nicht dabei sein kannst, weil du Schmerzen hast, spielst du nicht, kriegst du die Prämie nicht. Das ist ja ein Rattenschwanz, der da dranhängt. Also, es ist sowohl Spieler als auch Mannschaft selber, die da oder Ärzte-Staff dann.
Ja, da müssen wir dann aber ran. Also, das ganz ist, klar ran. Weil sonst stehen wir hier irgendwann und sprechen über ganz andere traurige Dinge. Ne? Das wollte ich nur noch auf jeden Fall mal gesagt haben.
So, jetzt aber,
wir kommen zu einer festen Rubrik und zwar zu der hier.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Hast du zum ersten Mal gehört, Wegi?
Haben wir nämlich jetzt einen Jingle für.
Pass auf, das war letzte Woche, stand das in unserer Gruppe drin, da musste dir immer was runterladen und ich habe von Yannick Bakic irgendwie nur gelesen, Gänsehaut, wie toll. Dann habe ich gedacht, okay, dann spare ich mir das für heute auf. Ist aber schön, ist gut geworden.
Ihr wisst, diejenigen, die es noch nicht gehört haben, am Ende jeder Folge könnt ihr uns immer eine Frage stellen rund um die dritte Liga, rund um den Fußball meinetwegen auch. Die könnt ihr per Sprachnachricht einschicken. Die Nummer von unserem 4:3-Handy steht in den Shownotes. Kleiner Hinweis noch. Wenn ihr eine Frage schickt, dann solltet ihr bitte natürlich auch eine Antwort mitschicken, damit wir es auflösen können. Die Frage der Woche heute, seid ihr bereit?
Mhm. Ja.
Hier kommt sie.
Ja, servus liebes 4:3-Team, hier ist Simon, der RWE-Fan aus Passau und bin gespannt, ob ihr das knacken könnt. Ich denke, die Frage ist nicht allzu schwer, man kann sie sicherlich lösen, bestimmt Veggie oder Yannick wissen es bestimmt eh. Und zwar folgendes, letzte Saison hat Vincent Müller, damals Keeper beim MSV Duisburg, es geschafft, nach 5 gelben Karten für ein Spiel gesperrt zu werden. Und in der ganzen Drittliga-Historie, ich habe mir mal die Mühe gemacht und bin einfach mal alle Jahre durchgegangen, seit 2008, gab es insgesamt 7 Keeper, beziehungsweise es gab 7-mal Sperren, aber nur 6 Keeper, die es getroffen hat. Das heißt, einer wurde 2-mal gesperrt. Ein Keeper hat es 2-mal geschafft, gesperrt zu werden, weil er 5 oder mehr gelbe Karten hatte. Und meine Frage an euch wäre, welcher Spieler war das? Also welcher Torwart wurde 2-mal wegen 5 gelben Karten zu einer Sperre verdonnert? Ja, bin gespannt, ob ihr drauf kommt. Und ich werde gleich noch eine weitere Sprachnachricht aufnehmen und euch einen Tipp geben, falls ihr es etwas knifflig findet. Und bin gespannt, also mit dem Tipp kommt ihr safe drauf.
Also erstmal muss man sagen, Chapeau, dass er sich
das
so viel Mühe gibt.
Das ist eine geile Frage.
Das ist eine geile
das
Frage.
Das ist eine richtig geile Frage.
Und ich habe direkt auch so eine Idee, mir fällt aber der Name nicht.
Manuel Riemann hätte ich zum Beispiel auf der Liste, weil der ist ja im positiven Sinne komplett durchgeknallt. Der hat ja auch schon viele Gelbe bekommen.
Ja, wie gehen wir da jetzt ran? Ich würde jetzt erstmal Torhüter suchen, die viele Drittligaspieler haben.
Genau. Und
ich wäre jetzt irgendwie bei Kolke.
Ich bin bei, wie heißt der langjährige Torhüter des SV Meppen nochmal?
Domaschke.
Erik Domaschke. Das ist meine Antwort.
Domaschke.
Aber Domaschke war.
Mennel.
Das müssten gelbe Karten sein, keine roten Karten.
Ja, und du brauchst ja jemanden, der eine gelbe Karte bekommt, weil er sich mit dem Schiedsrichter anlegt oder weil er es dann auch übertreibt mit den Mätzchen, mit Zeitspiel. Domaschke ist jetzt eigentlich. Also klar hat der lange gespielt, aber der ist mir überhaupt nicht so aufgefallen. Deshalb sage ich Riemann, der hat doch mit Burghausen, hat der noch dritte Liga? Oder haben die dritte Liga gar nicht gespielt? Yannick.
Doch, Burghausen. Also das ist schon sehr lange her, Riemann. Also ist auf jeden Fall der Gedanke ist gut. Was mit Pogge?
Nee, also das zu wenig nicht Spieler. Spielen, nee, oder?
Zu wenig gespielt, oder?
Wobei Pogge 30 Spiele,
jetzt ist die Frage, ob das
20 gelbe Karten.
Das war aber nicht in einer Saison, oder?
Nein. Insgesamt, also in den ganzen Jahren war es ein Torhüter, das zweimal. Was sind denn so legendäre Drittliga-Torhüter? Ja, also wir haben es ja schon genommen.
Mennel.
Kolke,
ich finde, ich glaube, Klevin hat auch ganz viele Spiele für Erfurt auch gemacht.
Bei Mendel, der kriegt auch viele gelbe Karten.
Ja, ne? Aber bei Mendel, dann hätte man das, meine ich mal, so im Kopf, dass der dann, ja, jetzt fällt der aus, weil er, und jetzt, wer ist dann der zweite Mann?
Stimmt, auch wieder.
Man hat das
Gefühl, Vollert, aber das ist ein bisschen wenig stuttiger Spieler, glaube ich, ne?
Wir haben ja noch Hinweis.
Ja, dann lass uns mal einen Hinweis hören.
Ja. Okay.
So, dann habe ich euch ja versprochen, ihr kriegt noch einen Tipp, wenn ihr es zu schwer findet. Ich glaube, jetzt kann man es sehr gut eingrenzen. Also, besagter Torhüter spielt auch heute noch in der dritten Liga. Also, er ist der dritten Liga treu geblieben. Und hat diese Sperren schon vor einigen Saisons kassiert, aber ist nach wie vor eben in der dritten Liga als Torwart im Einsatz. Jetzt, glaube ich, könnte man recht leicht drauf kommen.
So, dann gucken wir doch mal.
Okay, dann kommen natürlich Mendel in Frage. Es kommt
dann
auch
mit Vollert schon auch.
Vollert, Klevin.
Es könnte dann fast schon Vollert sein, oder?
Was, also Hiller?
Nee. Upov hat ja gar nicht so viel dritte Liga.
Upov, ne? Ja, doch, beim KSC, aber...
Also wir müssen uns so langsam festlegen.
Ja, aber Upov ist auch ein ruhiger Typ. Also ich würde sagen, grenzen sie jetzt ein mit Vollert und Mennel. Also die beiden sind eigentlich nur für mich, die man jetzt noch...
Okay, aber wir grenzen sich ein, wir sagen jetzt die Antwort.
Ich
sag Vollert.
Ich würde auch...
Ich sag Klevin.
Ich bin mal Vollert auch.
Was sagst du? Klevin?
Ich sag Klevin, ja.
Vollert, Klevin?
Dann sage ich Mennel.
Okay.
Und Tobi? Wir müssen uns ja auf eine Antwort einigen.
Wieso?
Ja, dann habt ihr zu zweit, dann ist es Vollert.
Gut. Okay. Also hier kommt die Auflösung.
Wie schon eingangs erwähnt, haben es überhaupt nur 6 Keeper geschafft, einmal wegen gelber Karten gesperrt zu werden in der Drittliga-Historie. Und neben dem eingangs erwähnten Vincent Müller letzte Saison für den MSV Duisburg waren es außerdem noch Lennart Grill mit dem ersten FC Kaiserslautern in der Saison 1920. Philipp Klevin damals noch bei Rot-Weiß Erfurt in der Saison 17-18 mit sogar 7 gelben Karten. Ja, und die übrigen 3 Torhüter, denen dieses Malheur schon passiert ist, waren allesamt bei Wacker Burghausen unter Vertrag. Ja, und das waren Stefan Laboué in der Saison 13-14 mit 5 gelben Karten und auch Manuel Riemann in der Saison 2009-10 mit ebenfalls 5 gelben Karten. Und dann bleibt noch einer übrig und das war René Vollert. Mittlerweile natürlich Keeper bei den Löwen, aber damals noch im Gehäuse von Wacker Burghausen.
Das müssen wir auch so wissen.
In den Saisons 2011-2012 mit 5 gelben Karten und der Saison 2010-2011 mit sogar 8 gelben Karten. Und damit ist René Vollert auch immer noch Spitzenreiter, was die gelben Karten unter den Torhütern angeht. Und auch dadurch, dass Wacker Burghausen insgesamt 4-mal Torhüter sperren lassen musste, ist wahrscheinlich Wacker Burghausen, ich habe es da nicht mehr nachgezählt, aber wahrscheinlich auch bis heute Spitzenreiter in dieser etwas traurigen Wertung.
Also, erstmal.
Vielen Dank für diese grandiose Frage.
Danke, Simon. Jetzt erstmal in die frische Luft, bitte. Also, die Frage ist mega und ich bin stolz auf uns, dass wir weiterhin die 100%-Quote haben.
Ja, wobei das, ich würde jetzt sagen, das ist 99,5, weil wir haben es natürlich, wir haben den Tipp gebraucht.
Aber wir hatten schon vor dem Tipp den Namen.
Ja, das stimmt. Wir hatten den Namen vorher, das stimmt.
Wir hatten aber 5 Namen vor dem Team.
Nee, weil wir aber gesagt haben, Vollert ist eine Heißdüse, das stimmt.
Aber eigentlich jetzt...
Ja, wir hatten doch auch alle Namen.
Ja, aber...
Außer Domaschke, der stimmte gar nicht.
Aber man muss ja mal ganz ehrlich sagen, dass, weil ich auch gesagt habe, Burghausen, ich war mir jetzt gar nicht sicher, wie lange, und dann sagt er, ja, die haben ja auch lange dritte Liga gespielt, da waren wir ein bisschen auf der falschen Fährte.
Ja gut, das war ja, da war ich aber ja ein Kind.
Entschuldigung, was bedeutet eigentlich, dass der sagt, ja, Veggi oder Yannick wissen es bestimmt? Wissen wir gar nichts, Tobi, oder
ja,
was?
Wir sind Pfeifen. Aber in diesem Falle waren wir mit der richtigen Antwort.
So nämlich.
Ja. Also, wenn ihr auch eine Frage der Woche habt, dann schickt uns sie doch gerne. Die muss gar nicht so ausführlich und so lang sein. Ihr müsst es auch nicht so hart recherchieren und so harte Fakten irgendwo
doch,
euch anlesen.
Doch, Simon, geil.
Ja, aber es kann und darf auch gerne kürzer sein und dann her damit und dann schauen wir mal, wann es denn jemandem gelingt, uns zu knacken mit der Frage der Woche. Und damit sind wir fast durch für heute. Wir müssen noch den Hinweis geben auf die DFB-Pokalwoche. 2 Drittligisten sind noch am Start.
Kommen beide weiter.
Dresden gegen Darmstadt, Bielefeld gegen Union Berlin.
Also
Dresden
kommt weiter, Bielefeld scheidet aus.
Gut, dann brauchen wir
beide
gar nicht
weiter,
mehr spielen.
Ja.
Ich glaube, Dresden kommt nicht weiter. Aber Bielefeld.
Ja, und dann
werden
tschüss.
Wir sehen. Und dann ist das kommende Wochenende wieder dritte Liga. Was macht er denn so? Ist das wichtig?
Ich glaube, mit wem bin ich am Freitag im Sportpark Höhenberg?
Mit mir.
Genau, Fick gegen VfB 2.
Das ist geil.
Und dann am Sonntag Wiesbaden gegen Bielefeld.
Samstag bin ich Essen gegen Cottbus.
Ui.
Hi. Und okay. Ihr? Ich werde Luis Oppi zum Tor des Monats, was ist dann, Oktober.
Du begleitest ihn auf dem Flug nach Barcelona zu Robert Lewandowski.
Genau, ja. Zu Ingo Steffens.
Aachen gegen Hannover Samstag. Und nächste Woche wieder 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, dann Folge 54. Wo wir dann sind, werden wir sehen.
Aber hier war schön, oder?
Muss man sagen.
Dankeschön, das ist ganz toll. Ja. Und jetzt machen wir noch Social Media und Fotos. Deswegen war ja der Yannick auch beim Friseur. Ne?
Ja, es gibt Fotos. Das dann alles in der Insta-Story von irgendwem, aber nicht von.
Von Magenta Sport und von Felix und von Veggie. Veggie macht gleich den Social Media Manager von
ja,
uns.
Ja, geil, freue ich mich.
Wie schön das ist, dass Veggie nicht weg musste heute.
Ja, Wahnsinn, ne?
Wahnsinn.
Wir haben heute den ganzen Veggie.
Genau.
Das ist schön.
Toll. So, das reicht jetzt auch, ne?
Tschüss.
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 Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Wir